Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und diskutieren und analysieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 123 und dem Thema Money, Money, Money.
Dede.
Must be funny.
Dede.
In a rich man's world.
Jenny, Christian. Das Märchen unserer letzten Märchenstunde ist ja die Bremer Stadtmusikanten. Daher heute mal die platteste Einleitung in dieses Thema, die es geben kann. Wart ihr schon mal in Bremen?
Oh, das ist wirklich schlecht.
Wir wollten mal oder immer wieder mal auf dem Rückweg von Dänemark oder so Halt machen, aber wir sind immer wieder um Hamburg rum in so einen blöden Stau gekommen, dass wir dann danach gar keinen Bock mehr hatten. Aber ich hatte es schon mehrmals geplant, nur irgendwie war das Schicksal dagegen.
Also ich war schon mal in Bremen mit so einer Ollentruller.
Mit der da?
Ja. Ja, und natürlich warum? Weil wir uns ein Musical angeguckt haben. Nee,
es gibt doch keinen anderen Grund, andere Städte zu besuchen.
Nö,
sehe ich ein.
Uns nicht.
Genau, und ich meine, wir haben da auch die Bremer Stadtmusikanten gesehen.
Ja, wir standen davor.
Mhm. Okay, das heißt, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es irgendwer nicht weiß oder wie Christian sich das jetzt genauer vorstellen muss, weil er es noch nicht live erlebt hat, vor der linken Stirnseite des Bremer Rathauses steht eine Bronzeplastik, die die vier Tiere des Märchens Esel, Hund, Katze und Hahn in ihrer markantesten und für das Märchen wohl auch charakteristischsten Darstellung zeigt, als Tierpyramide. Und diese Plastik steht dort schon seit 1953. Und die Beine des Esels, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, das habe ich aber jetzt gelesen bei meinen Recherchen, sind wohl schon ganz blank gerieben, denn es soll Glück bringen, sie zu umfassen.
Oh, das haben wir auch nicht gemacht. Nein, ich kann mich noch daran erinnern, ich fand die damals irgendwie klein.
Ja, ich habe das auch so ein bisschen.
Ich habe es mir größer vorgestellt.
Ja, ich habe gefunden, sie ist 200 cm hoch.
Etwas größer als ihr beide.
Ja, genau, also tatsächlich nicht so groß. Sie steht aber unter Denkmalschutz und geschaffen hat sie einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer seiner Generation, Gerhard Marx. Es hat schon früher Überlegungen gegeben, den Stadtmusikanten eine Art Denkmal zu setzen. 1938 erstmals, als sich so der Städtetourismus angefangen hat zu entwickeln. Aber eben erst Anfang der 50er wurde das dann auch umgesetzt und es war ein Auftragsprojekt. Und wie das eben oft so ist, gab es damals schon auch eine rege Diskussion über Kosten, Nutzen und auch die fehlende Berücksichtigung Bremer Künstler. Inzwischen ist es aber wohl das Wahrzeichen Bremens, ein wahres Identitätsmerkmal der Stadt und natürlich auch ein beliebter Merchandise-Artikel. Dass die Bremer sich aber so mit den vier Tieren und diesem Märchen identifiziert haben wie heute, war tatsächlich nicht immer so. Konrad Elmshäuser, es ist ein Historiker und Leiter des Bremer Stadtarchivs, hat in einem Interview mit der SZ vom 22. Dezember 2019 erzählt, dass diese vier Tiere als Outlaws wahrgenommen wurden. Und seiner Meinung nach sind sie das auch genau bei den Grimms. Und wir können ja im Laufe der heutigen Folge mal überprüfen, ob diese These stimmt.
Drevermann ist dafür. Kann ich jetzt schon spoilern.
Ich kann auch sagen, ich bin da auch für.
Ich auch.
Aber wir überprüfen sie trotzdem nochmal. Die Kennzeichnung dieser vier Außenseiter aus dem Märchen, ausgerechnet als Bremer Musiker, wurde bis weit ins 19. Jahrhundert hinein als nicht unbedingt schmeichelhaft für die Stadt erachtet. Noch im Jahr 1863 hat sich der Hamburger Historiker Otto Benecke darüber empört, wie die Hansestadt Bremen, hoch angesehen, reich und mächtig, Zitat, jemals in einen solchen Misskredit hat kommen können, dass sie zum Namensgeber der tierischen Musikantentruppe wurde. Ja, und erst 1898, also fast 80 Jahre nach Erscheinen des Märchens, stellten die Bremer eine Darstellung der Stadtmusikanten an einem prominenten Ort auf, nämlich im Bremer Ratskeller. Und das war auch so eine Bronzeplastik des Bildhauers Heinrich Müller. Und da türmten sich die Stadtmusikanten hoch und wild über den erschrockenen Räubern auf. Und das wurde wohl als sehr lustiges Werk befunden. Ja, noch bis in die 30er Jahre hinein aber warnten Bürger oder Behördenvertreter davor, dass die Stadt sich mit einem richtigen Denkmal im Stadtraum für die vier Tiere ziemlich blamieren würde. Und erst in den frühen 50ern wagte die Hansestadt dann eben die Aufstellung der heute so beliebten Bronzeplastik von Gerhard Marx.
Das klingt alles sehr preußisch, meine Güte.
Ja, schon, ne? Ist wirklich was dran. Außerhalb von Bremen hatte sich diese Verbindung zwischen den Stadtmusikanten und Bremen aber schon vorher etabliert. Zum Beispiel Bremer Geschäftsleute berichteten den Behörden in den 30er Jahren auch von enttäuschten Reisenden, die offenbar auch in Unkenntnis der Märchenhandlung erwartet hatten, in der Hansestadt auf die Stadtmusikanten zu treffen. Warum erzähle ich euch das? Wir sehen, Märchen wirken wieder einmal sehr stark in die Wirklichkeit hinein, verleihen in diesem Fall einer Stadt sogar Identität. Ja, und warum die Bremer Stadtmusikanten so populär sind, wofür sie eigentlich stehen und warum sie das zu einem eigentlich recht geeigneten Wahrzeichen für eine Stadt machen, dem gehen wir heute mal auf den Grund.
Jo, da steige ich doch direkt mal ein mit den Infos und Hintergründen. Der ATU ist 130 Tiere auf Wanderschaft und seit der Ausgabe von 1819 steht es an Stelle 27 in den Kindern- und Hausmärchen. Es ist eine Mischung aus zwei unterschiedlichen Fassungen aus Paderborn und wurde durch die Familie Haxthausen an die Grimms weitergetragen. Es gibt auch noch ältere literarische Quellen, zum Beispiel Philipp Melanchthons Schüler Georg Rollenhagens Versepos Froschmäuseler. Froschmäuseler.
Klingt toll.
Von 1585. Der Ochs und der Esel stürmen mit ihrer Gesellschaft ein Waldhaus. Und in seiner Geschichte führt der Hund die sechsköpfige Truppe bestehend aus Ochse, Esel, Katze, Hahn und Gans an. In einer noch älteren Fassung kamen auch nur zwei Tiere vor, nämlich Hahn und Hund, die einen Fuchs überlisteten, den der Haushund dann zu Tode biss. Ja, und Rollhagen griff hier auf ein Meisterlied mit dem Titel Der Kecklein, das ist irgendwie alles süß, ne? Von 1551 zurück, das Hans Sachs einige Jahre zuvor gedichtet hatte, in dem vier Tiere vorkamen, nämlich die Katze, der Ochs, das Pferd und der Hahn, und von ihrer Wanderschaft erzählte. Und sie glaubten, in einem leeren Haus zu schlafen, das aber eigentlich von 12 Wölfen bewohnt wurde. Und gegen diese mussten sie sich dann verteidigen. Ja, das Motiv der wandernden Tiere ist grundsätzlich sehr verbreitet. Ich fand das ganz schön krass, weil im Prinzip ist das ein Motiv, das gibt es weltweit. In Finnland, Schweden und Dänemark zum Beispiel haben die wandernden Tiere auch mit Trollen, Kobolden oder Gespenstern zu tun. In Belegen aus Mexiko und Argentinien mit regionaltypischen Raubtieren. Aber wie gesagt, es gibt auch Motive aus Amerika oder Asien. Das ist wirklich sehr verbreitet.
Ich habe sogar eine noch ältere Frühform gefunden, nämlich aus dem Jahr 1148 tatsächlich. Und zwar das Epos Isengrimus mit Y vorne von Nivardus von Gent. Und zwar ist es da die Episode des Schlussteils. Ein Fuchs überredet Hirsch, Reh, Esel, Widder, Ziegenbock, Hahn und Gans zu einer Wallfahrt nach Rom. Sie übernachten auf dem Weg in einem unbewohnten Haus. Der Wolf Isengrimus wittert leichte Beute und gesellt sich als Einsiedler verkleidet zu ihnen und möchte wohl bewirtet werden, denn der Widder tischt ihm mehrmals denselben Wolfsschädel auf zum Essen, woraufhin der Wolf glaubt, die Tiere hätten mehrere Wölfe getötet und ihm eben serviert. Isengrimus will fliehen, wird aber auf der Flucht noch übel zugerichtet, kehrt dann aber mit seinem Rudel zurück, Die Tiere sehen das, klettern auf den Dachboden. Dummerweise, als die Wölfe dann drin sind, fällt der Esel herunter und erschlägt mit seinem Gewicht 2 Wölfe. Und das verbleibende Rudel flieht dann. Ja, und Varianten gibt es nahezu im gesamten deutschen Sprachraum. Also egal, ob die ehemaligen Ostgebiete, also auch wieder hier Siebenbürgen, Schlesien und was weiß ich, Ostpreußen. Aber auch eben in Österreich und der Schweiz. Und die Grimmsche Variante stammt ja, wie wir von der Janine schon gehört haben, aus Westfalen, also relativ lokalpatriotisch. Adaptionen gibt's auch wirklich zahlreiche, also über Bühnenstücke und was weiß ich alles. Ich habe mir, wie so oft, 2 Varianten rausgesucht, und zwar Filme und Hörspiele. Es gibt sogar einen ganz kurzen Disney-Film aus den 30ern.
Echt?
Den ich aber auch nicht kenne. Der soll so, glaube ich, 7 Minuten lang sein, habe ich gelesen. Relativ bekannt ist der Defa-Silhouetten-Film in Schwarz-Weiß von 1954. Der ist ungefähr 19 Minuten lang. Noch bekannter ist der Shunga-Film von 1959, in Farbe dann schon, ungefähr 77 Minuten, wo dann verkleidete Menschen die Tiere eben spielen. Ich bin ja sonst kein Freund westdeutscher Märchenfilme, aber der ist echt putzig. Also vor allen Dingen für Kinder. Und ich habe den als Kind auch echt gerne gesehen.
Ich
die glaub, anderen
ich
mochte ich. Es gibt auch nur diesen einen berühmten. Ja, ne? Die sind also echt süß zurecht gemacht. Die Katze trägt dann auch so ein Kleidchen und ganz adrett. Also ist wirklich süß gemacht auf jeden Fall. Ich meine, der Hahn ist auch noch von einem Kind gespielt tatsächlich. Ja, und dann gibt's noch eine relativ moderne Verfilmung von 2009 aus der Reihe 6 auf einen Streich. Die ist knapp eine Stunde lang mit, ja, so computerbearbeiteten Tieren. Die Stimmen sind unter anderem von Hannelore Elsner, Bastian Pastewka und Harald Schmidt. Inwieweit das jetzt Qualitätsmerkmal ist, lasse ich den Hörerinnen selbst überlassen. Es gibt eine kuriose hier total unbekannte Variante aus Russland, einen sowjetischen Zeichentrickfilm von 1969, Bremenskaya Musikante. Der ist ungefähr 20 Minuten lang und es gibt davon sogar 2 Fortsetzungsfilme und der ist bis heute ein, ja.
Was ist, passiert denn dann in den Fortsetzungen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann ich dir nicht sagen, müsste ich recherchieren, das habe ich jetzt nicht getan tatsächlich. Auf jeden Fall, der ist nach wie vor bis heute ein Kultfilm, weil er eben, also die ziehen da, ich habe mir die Anfangssequenz zumindest angeschaut, die ziehen da im Bus fahrend mit so einem Badensänger auf dem Dach des Busses durch die Gegend und der ist halt sehr so Rock'n'Roll und Beatmäßig, also ziemlich modern und in Russland nach wie vor in seiner Popularität ungebrochen. Also wie krass, dass ein Märchen aus Westfalen, was von den hessischen Brüdern Grimm aufgeschrieben und veröffentlicht wurde, dann in Russland 150 Jahre nach Erstveröffentlichung dann auch zu so einem bis heute andauernden Hit wurde.
Und eine norddeutsche Stadt im Titel hat, ne?
Die, genau, wo sie gar nicht ankommen, richtig. Ja, bei den Hörspielen gibt's auch unzählige. Ich möchte aber hier aus Überzeugung auch wieder die üblichen Verdächtigen hervorheben. Es gibt 2 Varianten von Europa. Eine von ungefähr 1966, also eine relativ frühe Fassung. Auf der Schallplatte mit Der Hase und der Igel und Der standhafte Zinnsoldat. Und aus der Reihe Märchenbox bzw. Märchenparade, je nachdem ob Musikkassette oder Schallplatte, ist es die Folge 7. Auf der Rückseite von Rumpelstilzchen, wenn ich nicht irre, aus den frühen 1980ern. Beide auch mit Hans Petsch ganz kurz als Erzähler und so. Und sehr dialogreich, ohne viel Geplänkel hin und her. Und sehr musikalisch auch vor allen Dingen. Die singen da wirklich ganz schön. Gerade in der Märchenbox-Variante, da habe ich die noch singend jetzt im Ohr.
Sing mal.
Wir sind die Bremer Stadtmusikanten. Uff, 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 miau, ia oder so. Auch genauso schön gesungen, wie ich es getan habe, tatsächlich.
Also, ich versuche mir nämlich gerade zu erinnern, ob ich auch irgendwas von Hörspielkassetten von früher kenne, aber ich würde sagen, ja, ich könnte aber nicht beschwören, ob das wirklich so ist.
Wir können ja wieder mal vom Zitationsrecht Gebrauch machen. Moment.
Wir sind 4 Bremer Stadtmusikanten. Ja, ich mach E-A.
Ich mach V-V.
Und ich mach Miau.
Ich glaube, das kenne ich doch. Also, ich mach Miau. Ja, ich höre dich auch schon, Jenny, wie du dann so sagst, ich mach Miau.
Also so ganz schlecht war ich, glaube ich,
nein,
nicht.
Nein, du hast das sehr gut gemacht.
Also ich finde die Folge sehr lustig auf jeden Fall. Dann gibt es noch eine relativ bekannte Fassung bei Kiosk, mittlerweile Kiddings. Und zwar die Folge 8 der Grimm-Märchen-Serie. Das ist die B-Seite von Hänsel und Gretel. Die gibt es auch bei Streaming-Anbietern, so wie die alte Variante von Europa übrigens auch. Die Märchenbox ja leider nicht. Aber bei dem Kiosk-Hörspiel ist Joachim Notke eben der Erzähler mit ganz vielen anderen Stimmen aus dem Benjamin-Bibi-Kosmos. Und als Höhepunkt Gisela Fritsch, also Carla Kolumna als Katze.
Ja, das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten ist ja eine Unterkategorie des Märchens, die wir inzwischen eigentlich ganz gut kennen, denn es handelt sich um ein
Tiermärchen.
Sehr gut. Und wie das bei Tiermärchen vorkommen kann, ihr erinnert euch vielleicht an unsere Folge 90 dazu, erinnert auch das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten teilweise an eine Fabel. Auch daran erinnert ihr euch vielleicht, dass es die Textsorte, in der Tieren immer bestimmte Eigenschaften zugeordnet sind und die immer eine Moral oder Lehre haben.
In der Wissenschaft ist auch nach wie vor umstritten, inwieweit jetzt Märchen und Fabel bei den Bremer Stadtmusikanten zuerst da war und was bedingt hat.
Auch die Ausgangssituation ist uns bereits aus einem anderen Märchen vertraut. Erinnert euch hier an Folge 89, das Märchen, das wir als Grundlage für die Tiermärchen genommen haben.
Der alte Sultan.
Der Hund ist alt geworden und der Bauer wollte ihn erschießen, weil er eben keine Verwendung mehr für ihn hatte.
Der bayerische Bauer.
Wir erinnern uns doch gerne daran zurück. Also wenn nicht, hört bitte unbedingt rein.
Liebe Grüße übrigens in den Süden.
Ja, mit einem Trick sowie der Hilfe von weiteren tierischen HelferInnen gelingt es dem Hund ja dann zu zeigen, dass er doch noch etwas wert ist und so entgeht er am Ende ja dann auch dem Tod. Und bei den Bremer Stadtmusikern ist das ja erstmal ganz ähnlich. Auch hier werden die Tiere, die wie Menschen hier ja auch sprechen können, nach ihrem Wert bemessen. Der Esel ist zu schwach, der Hund zu alt, die Katze jagt keine Mäuse mehr, der Hahn soll geschlachtet werden. Sprich, die vier performen einfach nicht mehr. Und damit haben sie keinen Platz mehr in der Leistungsgesellschaft. Wie bei der alte Sultan auch, findet hier ebenfalls die Beurteilung vom Wert eines Lebewesens einzig auf der Grundlage seiner Leistung statt. Also wir haben hier mal wieder Kapitalismus in reinen Formen. Nochmal der Vergleich zum alten Sultan. Wir erfahren hier wieder sehr viel über die Beziehung zwischen Mensch und Tier, die hier allein auf diesen Aspekt von wie kann dieses Geschöpf mir nutzen, aus menschlicher Sicht, reduziert ist. Das ist aber nur die eine Ebene und die werde ich jetzt auch gar nicht weiter vertiefen, denn die Bremer Stadtmusikanten ist auch eine Geschichte über Menschen und als solches eine Gesindegeschichte. Und damit machen wir einen kleinen historischen Exkurs, denn als Gesinde, wichtig Gesinde ohne L, Gesindel ist ein Schimpfwort, was sich später daraus abgeleitet hat, bezeichnet man historisch die Gesamtheit an Dienstboten, Mägden und Knechten, die für einen Grund- oder Gutsherrn arbeiteten. Gesinde steht also für ein Kollektiv, nicht für einzelne Dienstboten. Und der Gedanke des Kollektivs ist in diesem Märchen später ja sehr, sehr wichtig. Das Gesinde war eine wichtige Arbeitskraft auf Höfen, die in einer klaren hierarchischen Struktur organisiert war. Es gab das Haus- und Hofgesinde, das dann unterschieden wurde je nach häuslichen oder landwirtschaftlichen Dienste. Hofgesinde konnte aber auch die Dienerschaft in hohen adligen Häusern genannt werden. Es gab dann neben dem Haus- und Hofgesinde auch noch das Debutatgesinde. Und das durfte im Gegensatz zu dem anderen Gesinde heiraten, bekam manchmal dann auch Landteile oder teils eine eigene Wohnung oder sogar ein Gesindehaus zugewiesen. Bäuerliches Gesinde war im 19. Jahrhundert in der Regel jung und unverheiratet und der Gesindedienst begann meist im Alter von 12 Jahren, vielfach auch schon früher. Der Lohn, ihr könnt es euch denken, war natürlich nicht gerade üppig. Dafür hatten die hohen Herren das Gesinde dann aber auch zu beköstigen. Und wie wir das ja von uns auch so schön kennen, dass Arbeitgeber gerne mal den Lohn drücken, weil ja Personalkosten sind ja einfach so hoch, gab es auch schon damals Überlegungen, wie man sparen könnte, ohne befürchten zu müssen, dass zum Beispiel dann in der Erntezeit, wenn die zu leistende Arbeit besonders schwer war, ja, das Gesinde gegen sich aufzubringen. Und dafür gab Christian Friedrich Germeshausen in seiner Hausmutter, einem Werk der aufklärerischen Hausväterliteratur, verschiedene Tipps. So ließ sich der Anteil von Fleisch und Gemüse im Eintopf natürlich manipulieren. Oder man gab dem Gesinde nur altbackenes Brot und stark gesalzene Fass Butter, wovon es von sich aus ja dann auch weniger nehmen würde. Weil also, es schmeckt halt nicht so gut, ne?
Also frei nach dem Motto, wenn sie nicht wegsterben, sind sie gut genug versorgt.
Richtig. Ja, und vor allem galt es eben auch, nur Produkte, die auf dem Hof selbst hergestellt wurden, zur Verköstigung bereitzustellen, damit man eben nichts zukaufen musste und damit noch zusätzliche Kosten hatte. Also sehr
sparsam, ja, nachhaltig, genau. Ja. Regional. Also kein Bohnenkaffee zum Beispiel.
Richtig. Eigentlich sehr zynisch, ne? Ja. Je nachdem, an wen das Gesinde dann auch geriet, also wer dann der Dienstherr war, konnte es ihm also schon ziemlich mies gehen. Und man muss eben auch dazu sagen, dass sie echt hart gearbeitet haben.
Denken wir an eine ganz frühe Folge zurück, zum Beispiel die Hexe Pfarrerin, die hat ja dem Gesinde auch immer so seltsame Sachen aufgetischt, dass sie dann Leibwinde und sowas davon bekam.
Stimmt, ja, die hat das bestimmt gelesen.
Ja.
Wie gesagt, das Gesinde hat schwere körperliche Arbeit verrichtet und von dem, was sie mit ihrer Arbeitsleistung erbracht haben, oft nur das Nötigste und Minderwertigste bekommen. Und zur historischen Realität gehört auch, im Alter und in sozialen Notlagen sah sich das Gesinde oft alleingelassen. Altersarmut war allgegenwärtig und diese Situation mischt sich dann auch mit dem Zeitgeschehen, das wir so um die Entstehung der schriftlichen Fassung der Grimms von diesem Märchen haben. Wir haben die Ideen der Französischen Revolution mit ihrer Vorstellung von allgemeingültigen Menschenrechten, die noch nachklingt, auch wenn der Wiener Kongress ja versucht hat, das alles wieder ein bisschen rückgängig zu machen. Diese Idee davon hatte sich in den Köpfen der Menschen und auch in den Köpfen der einfacheren Bevölkerung ja trotzdem festgesetzt. Die napoleonischen Kriege von 1792 bis 1815 hatten das Gefühl verstärkt, in einer Welt zu leben, die sich in Auflösung befand. Die Frühindustrialisierung, die zu einer Entfremdung zwischen Gesinde und Herrschaften führte, etwa durch häufigen Personalwechsel und einer generell schwierigen wirtschaftlichen Situation. Und, nochmal Stichwort Französische Revolution, die Grundherren hatten ja erlebt, was passieren kann, wenn das einfache Volk, wenn die Unterschicht sich gegen die Eliten erhebt. Und die haben natürlich gefürchtet, dass das Gesinde wieder aufmüpfig werden könnte. Und um 1800 wurden deswegen immer häufiger sogenannte Gesindeordnungen erlassen, die das Verhältnis zwischen Gesinde und Dienerschaft vor allem im Sinne letzterer regelten. Mägde und Knechte wurden einer sehr weitgehenden Verfügungs- und Befehlsgewalt unterworfen. Sie mussten sich Beleidigungen und sogar körperliche Züchtigungen gefallen lassen. Das heißt, die Willkür, mit denen die Dienstherren die Stadtmusikanten im Märchen behandeln, entsprechen somit den realen Erfahrungen von Mägden und Knechten. Wir haben hier also ein Märchen, das einer historischen Lebenswirklichkeit entstammt und somit viel Identifikationspotenzial bietet. Ja, und die Idee, dem zu entfliehen, liegt da natürlich nahe und ist für uns als Lesende natürlich total nachvollziehbar. Vielleicht habt ihr euch aber auch gefragt, warum denn eigentlich Bremen? Ja, auch das Ziel der Flucht ist tatsächlich naheliegend. Denn als freie Hansestadt war man dort frei. Also wer dort länger als ein Jahr und einen Tag lebte, war ein freier Mensch.
Stadtluft macht frei, war ja die Devise.
Genau. Eine zeitgenössische Klage über die Sittenlosigkeit des Gesindes in der Hansestadt belegt auch, dass die unteren Schichten in dieser Stadt tatsächlich freier leben konnten. Also in dieser Schrift beschwert sich der Herausgeber des hanseatischen Magazins und spätere Bremer Bürgermeister Johann Schmidt über, Zitat, groben Eigennutz, Mangel der Anhänglichkeit an die Herrschaften, vor allem aber zunehmende Üppigkeit und Verschwendung, die sich vorzüglich bei den Dienstmägden in auffallender Kleiderpracht zeigt.
Unglaublich.
Ja, und diese historischen Gegebenheiten legen nahe, dass die Grimms den Ort Bremen bewusst im Titel des Märchens platziert haben. Zwar ist nicht ganz klar, ob sie die Stadt schon in den Quellen vorfanden oder ihn selbst hinzufügten. Angesichts der Tatsache, wie sie ihre Märchen bearbeitet haben, gilt es aber als eher unwahrscheinlich, dass das einfach aus einem Zufall heraus entstanden ist und dass die sich da so wirklich gar nichts beigedacht haben.
Ja gut, wenn die Fassung aus Paderborn stammt, Bremen ist jetzt nicht so ganz weit weg, ne?
Genau, die Richtung stimmt schon.
Ja.
Interessant ist ja auch, dass Bremen als Ort genannt wird, was ja nahezu einmalig bei den Grimms und für Volksmärchen auch sehr untypisch ist. Die Stadt selbst aber nie erreicht wird. Die Bremer Stadtmusikanten kommen da ja gar nicht an. Das heißt, wir können Bremen natürlich auch als eine Utopie verstehen, als eine Wunschvorstellung. Genau wie die Idee, Stadtmusikant zu werden. Denn das ist eigentlich die nächste Frage, die sich stellt. Wieso eigentlich Stadtmusikant? Sie haben gedient, sie haben immer körperlich gearbeitet. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, als Musikant bist du ein Künstler. Haben wir hier vielleicht so eine romantisierte Vorstellung von Freiheit?
War damals aber durchaus anders.
Richtig. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit genossen Stadtmusikern durchaus ein hohes Ansehen. Im Laufe des 18. Jahrhunderts war es damit aber vorbei. Der letzte Nachweis eines Bremer Stadtmusikanten stammt aus dem Jahr 1809, also 10 Jahre vor dem Erscheinen des Grimmschen Märchen. Und dieser Ratsmusikus, wie er genannt wurde, hat dann auch in einem Schreiben beklagt, dass er von dem wenigen Geld, was er als Stadtmusikant verdiene, eben nicht leben könne und in Zukunft auch gerne als Musiklehrer arbeiten würde. Das heißt, das Dasein als Stadtmusikant sicherte zu dieser Zeit keine Existenz mehr. Der Wunsch der Tiere ist also von Anfang an eine Utopie. Halten wir also fest, wir können das Märchen sowohl auf dieser Mensch-Tier-Ebene als auch auf dieser Mensch-Leistungsebene lesen. Wir können es auf die historische Situation von Dienstboten übertragen. Wir finden darin aber natürlich auch wieder einmal ganz aktuelle gesellschaftspolitische Diskussionen über den Wert eines Menschen. Im Text heißt es ja auch, sie haben lange Jahre treu gedient. Bittere Erkenntnis, am Ende zählt das überhaupt nicht. Mit Ende ihrer Leistungsfähigkeit wird ihnen ihre Lebensberechtigung förmlich abgesprochen. Also zynischer, finde ich, geht's schon fast nicht. Ne? Der Mensch wird hier nur nach seiner Leistungsfähigkeit beurteilt. Und wenn er nicht mehr kann, wenn er ausgequetscht wurde, wird er ausrangiert. Friedrich Merz gefällt das wahrscheinlich. Welche Frage das Märchen dabei aufwirft, ebenfalls ziemlich aktuell: Sollten wir Lebewesen wirklich nach ihrem Nutzen, ihrem Arbeitswert beurteilen? Ja, und das Märchen von den Bremer Stadtmusikern hat darauf eine, finde ich, ziemlich klare Antwort. Und dazu schauen wir uns jetzt mal die zentralen Themen des Märchens an. Da haben wir zunächst natürlich mal Alter und Ausgrenzung. Das ist eben der bereits erläuterte Grundkonflikt. Aber dabei bleibt es ja nicht, denn Helden und Heldinnen im Märchen, wir wissen es nach über 100 Folgen ja ganz gut, finden eigentlich immer irgendwie eine Lösung. Und diese Lösung bringt uns zum zweiten zentralen Thema des Märchens: Gemeinschaft und Solidarität. Als Individuen sind die einzelnen Tiere schwach. Sie verkörpern Alter, Schwäche, Gebrechlichkeit. Aber auch auf sozialer Ebene sind sie schwach. Denn in dem Moment, in dem sie ausgemustert werden, in dem sie den Stempel nutzlos erhalten, verlieren sie ja ihre gesamte Existenzgrundlage. Also wie kannst du leben, wenn dein Leben von Arbeit abhängt, du aber nicht mehr arbeiten kannst und ironischerweise die harte körperliche Arbeit, der die Tiere ja nachgegangen sind, auch ihren Teil zum Verschleiß beigetragen hat? Ja, die Tiere finden darauf tatsächlich eine Antwort, nämlich Gemeinschaft macht stark. Denn gemeinsam vertreiben sie die Räuber und erarbeiten sich ein neues Leben. Und das bringt uns zu dem Thema Freiheit und Selbstbestimmung. Die Tiere akzeptieren ihr Schicksal nicht. In dem Moment, wo sie alles verlieren, weil sie von anderen abhängig sind, werden sie aktiv und tragen dadurch zur Verbesserung ihrer Situation bei. Ich finde, damit vermittelt das Märchen eine sehr optimistische Botschaft. Durch Zusammenhalt, Mut und Entschlossenheit können neue Wege gefunden werden. Freiheit und Gerechtigkeit kann man sich nur gemeinsam erkämpfen. Und auf dieser Grundlage gibt es natürlich dann wieder mehrere Interpretationsansätze. Wir haben schon gehört, natürlich die Sozialkritik ist, glaube ich, unüberhörbar. Wir können es natürlich politisch interpretieren. Die Tiere werden als Symbol für unterdrückte Menschen gesehen, die sich zusammenschließen und gegen stärkere Mächte bestehen oder vielleicht sogar vorgehen, ankämpfen. Die Räuber im Gegensatz besitzen Macht und Nahrung, doch die scheinbar schwachen Tiere vertreiben sie durch Zusammenarbeit. Also ich finde, wenn da die Französische Revolution nicht durchklingt, weiß ich auch nicht. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Märchen psychologisch zu interpretieren. Da will ich dem Christian natürlich jetzt noch nicht zu weit vorgreifen. Nur als Idee, die vier Tiere könnten natürlich auch verschiedene Seiten eines Menschen darstellen. Der Esel für Vernunft und Durchhaltevermögen, der Hund steht für Emotion und Treue, die Katze Mauz für Klugheit und der Hahn für Wachheit und Hoffnung. Und erst im Zusammenspiel aller dieser Eigenschaften kommt man zum Erfolg. Das Räuberhaus könnte dann vor diesem Hintergrund symbolisch für Sicherheit oder auch ein neues Lebensziel interpretiert werden. Ja, und wir können das Ganze natürlich ganz existenziell sehen. Die Tiere befinden sich in einer Lebenskrise. Sie verlieren ihre bisherige Aufgabe. Sie müssen ihre Identität neu finden. Auch darin liegt ja eine ganz zentrale Frage. Inwieweit schafft Arbeit Identität? Wer bist du, wenn du nicht mehr arbeitest oder arbeiten kannst? Ja, und dazu begeben sie sich im Märchen eben auf eine Suchwanderung und suchen und finden Neubeginn und Sinn. Ihr seht also, es steckt in dem Märchen jede Menge drin. Da unser Oberthema heute ja aber Geld ist, fragt ihr euch jetzt vielleicht, ja, was ist denn jetzt mit dem Money? Ja, Geld spielt in dem Text durchaus eine Rolle, aber nicht wirklich eine direkte. Wirtschaftliches Denken dafür umso mehr. Denn das Schicksal, das die Tiere ereilt, hat rein ökonomische Gründe. Ihre Möglichkeit, Geld zu verdienen, verlieren sie, weil sie den wirtschaftlichen Kriterien ihrer Herren nicht mehr entsprechen. Sie sind nicht mehr effizient genug. Das ist knallharter Kapitalismus oder jede Form von Menschlichkeit. Auch auf der Flucht spielt Geld eine indirekte Rolle, denn der Hund fragt ja, womit soll ich nun mein Brot verdienen? Das heißt, Arbeit ist auch hier im Märchen unmittelbare Voraussetzung für Nahrung und Überleben.
Er kann doch Kuchen essen.
Ohne Arbeit gibt es keinen Kuchen und keine Versorgung.
Ach so.
Das heißt, die Tiere fliehen also nicht nur vor dem Tod. Sie müssen sich auch überlegen, wie sie Armut und Hunger entkommen, denn sonst verschiebt sich ihr Tod ja eigentlich nur weiter nach hinten. Und genau das können sie nur, wenn sie Geld verdienen. Das heißt, ohne dass Geld als solches erwähnt wird, entscheidet es hier am Anfang schon über Leben und Tod. Ich habe es bei den historischen Ausführungen vorhin ja schon erwähnt. Bremen ist auch hier das Symbol wirtschaftlicher Hoffnung. Es steht für Freiheit, neue Chancen, wirtschaftliche Möglichkeiten. Und damit spiegelt das Märchen auch gesellschaftliche Entwicklungen wider. Der Übergang von feudaler Abhängigkeit zu eigenständiger Erwerbsarbeit. Und auch das Räuberhaus spielt eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Geld und Besitz. Denn der Esel sieht darin ja einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken. Das heißt, das Haus symbolisiert Wohlstand, Nahrung, Besitz, einen gewissen Überfluss sogar, den die Tiere in ihrer Situation des Mangels, ja, den sie sehen müssen. Und die Räuber leben im Luxus. Allerdings haben sie diesen Luxus durch Diebstahl und Gewalt erreicht. Ihr Reichtum ist unrechtmäßig erworben und damit greift das Märchen einen typischen Gegensatz auf. Wir haben die schwere Arbeit der Tiere, die dafür nichts bekommen haben, und wir haben den unrechtmäßigen Erwerb der Räuber, denen es gut geht. Und da schreien wir natürlich sofort, das ist total unfair. Nachdem die Tiere die Räuber vertrieben haben, übernehmen sie das Haus und die Vorräte. Und das kann natürlich eine symbolische Umverteilung sein. Die Schwachen nehmen sich zurück, was sie zum Überleben brauchen. Der Besitz wechselt von den Unrechtmäßigen zu den Bedürftigen.
Und schwupp sind sie Kolchosenbesitzer.
Auffällig dabei ist, dass die Tiere nicht gierig werden. Na, das kennen wir ja in anderen Märchen, dass das durchaus auch mal passieren kann. Sie nehmen erstmal nur Nahrung, Schutz, einen Schlafplatz. Das heißt, das Märchen vertritt keine Vorstellung von Reichtum in Überfluss und Luxus, sondern Reichtum bedeutet hier ausreichende Versorgung, Sicherheit, ein würdevolles Leben. Geld erscheint also nicht direkt in Form von Münzen, sondern indirekt durch Arbeit, Besitz, Nahrung, soziale Stellung und der Sicherung des eigenen Überlebens. Es geht in dem Märchen also um all das, wofür Geld steht. Wirtschaftliche Abhängigkeit, soziale Ungleichheit, Existenzsicherung. Und damit führt es uns vor Augen, welche starke Bedeutung, welchen starken Einfluss Geld auf unser aller Leben hat. Wie abhängig wir davon sind und wie schnell es uns als Menschen entwertet, während es für uns als Menschen aber einen total hohen Wert hat. Ja, und vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, auch nachvollziehbar, warum die Bremer Stadtmusikanten als Wahrzeichen so markant und beliebt sind. Das ist eben nicht nur diese ikonische Darstellung dieser Tierpyramide von einer populären Geschichte, die man sich halt lange mal erzählt hat, die halt auch diesen vielleicht noch historischen Hintergrund hat. Okay, es geht eben um das, wofür diese Tiere stehen. Gedemütigte Außenseiter, die ihren Weg zur Selbstbestimmung finden. Was steckt vor allem in so einer Erzählung? Hoffnung. Und das ist ja letztlich ein Gefühl, das Menschen weltweit eint und erreicht.
Aber dadurch passt das Märchen eigentlich ganz gut nach Bremen, weil man dem Norden ja eine gewisse Bodenständigkeit nachsagt. Ins posche München hätte das vielleicht nicht so gepasst.
Nee, da würde ich es auch nicht hinsetzen.
Aber man kann sich auf jeden Fall total gut damit identifizieren, ja, ne?
Finde ich auch.
Ja, wir Ruhrgebietsarbeiterkinder auf jeden Fall, ne?
Und es bleibt und ist auch einfach aktuell.
Ja. Und ich finde, diese Identifikation ist halt auf mehreren Ebenen, weil es aktuell ist, weil du dich als Arbeiterkind da reinversetzen kannst, wenn du so einen historischen Hintergrund nimmst, weil du aber auch dieses Gefühl von Gerechtigkeit irgendwie wieder befriedigt siehst, weil du denkst, ja komm, die haben es einfach mehr verdient als die blöden Räuber und gut, dass sie es geschafft haben und es denen gut geht. Ne? Also man fiebert ja so auch mit denen mit.
Ja, und auch mit Themen wie Altersarmut oder was ist, wenn man krank wird, dass man dann kein Geld mehr verdient, das schwierig ist. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird's ernst.
Ja, Elende, du hast ja schon gut einen rausgehauen, aber ich kann schon mal versprechen, Drewermann setzt noch eine Schippe obendrauf.
Drewermann!
Ja, Eugen Drewermann hat das Märchen auf ungefähr 30 Seiten, also gar nicht so umfangreich vergleichsweise, in seinem Band von der Macht des Geldes oder Märchen zur Ökonomie gedeutet. Da haben wir auch schon in der Rumpelstilzchen-Folge drauf zurückgegriffen und beim gestiefelten Kater, glaube ich, auch. Ja. Zumindest ist der gestiefelte Kater hier auch drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals vorgestellt habe. Ich glaube schon, den, ne?
Ja.
Doch, ich bin, ja, ich glaube schon. Der hat nämlich auch wieder einen rausgehauen. Und Drewermann stellt dieses Märchen unter die Überschrift Die Allianz der Nutzlosen. Wer das Buch nicht zur Hand hat, kann sich übrigens auch auf YouTube als Teil der digitalen Vorlesung im Wintersemester 25/26 eine Deutung des Märchens anhören und ansehen. Zu Beginn möchte ich mit einem doch recht prägnanten Zitat beginnen. Die unausweichliche Naturgegebenheit des Alterns beweist, wie wohl nicht sonst, die Unnatur einer Lebensphilosophie, deren Sinnmaßstab fetischähnlich auf Leistungssteigerung, Gewinnmaximierung und Wirtschaftswachstum ausgelegt ist. Irgendwann wird die geschundene Kreatur rebellieren, werden sogar die Hausgeräte in den Aufstand gehen, wie es in Vergleichbarkeit mit asiatischen und indianischen Motiven, zum Beispiel die Geschichte von Herrn Korbes, erzählt, auch ein Grimm-Märchen. Was das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten in Zusammenfügung zweier paderbornischer Fassungen schildert, offenbart erneut nach Art einer Mischung aus Fabel und Satire den zentralen Widerspruch, der in jedem Sozialsystem steckt, das sich wesentlich über Produktivität und Geldakkumulation definiert. Es verrechnet Menschen als Wirtschaftsfaktoren, ohne damit zu rechnen, wie Menschen wirklich sind. Sie können krank werden, sie können alt werden und bald schon wird ihr Bemühen, einen Beitrag zur Steigerung des Bruttosozialproduktes zu leisten, der Frage weichen, was sie selber sich leisten können, ja, sich selbst zu leisten, geradewegs schuldig sind. Unter den Lebensbedingungen der derzeitigen neoliberalen Wirtschaftsordnung lässt sich schwerlich eine Geschichte vorstellen, die aktueller sein könnte als diese, indem sie märchenhaft zeitlos an die Zeitbedingtheit der Zeitläufe zurückmeldet, was Menschen immer da sind und sein werden. Kränkelnde, alternde, sterbliche Wesen, beziehungsweise im Bilde gesprochen, arme, erbärmliche, erbarmenswerte Haustiere.
Boah, das ist so schlimm, ne? Mir fallen so viele Zitate ein, die so in der Politik in letzter Zeit dazu gemacht wurden. Das ist echt unglaublich.
Ja.
Und ich meine, das Märchen ist jetzt ja schon mal mindestens 200 Jahre alt, ne? Und trotzdem hat sich in einigen Bereichen nicht so viel getan.
Hey, ich muss ehrlich sagen, ich kriege jetzt richtig schlechte Laune. Ich bin ja nicht mit Revermann nicht immer einer Meinung. Ich finde, das hat er perfekt zusammengefasst.
Leider
das
ja.
Das würde ich alles unterschreiben. Ja. Und ich denke mir, habe ich jetzt Bock, Montag wieder arbeiten zu gehen? Nö, eigentlich
wir nicht. Wir müssen aber mehr arbeiten. Ja.
Also, hallo. Ich habe gestern Lohn bekommen, also ich bin noch motiviert. So.
Also der Wert des Geldes funktioniert bei dir, ja, als Antriebskraft. Das ist ja auch jetzt sehr interessant.
Ja, ich bin doch
noch
des Kapitalismus. Können wir später vielleicht gerne machen, aber lass uns noch ein Weilchen bei Drevermann verweilen. Also wie wir ja schon alle mitbekommen haben, es geht hier zwar um Tiere und da wir hier ja quasi eine Art Fabelmärchen haben, aber auch eigentlich um Menschen. Und die müssen eben verwendbar sein, also Arbeitskraft aufwenden können oder zumindest verwertbar sein, sonst haben sie eben keine Existenzberechtigung.
Ich finde das ekelhaft. Ich finde das gerade richtig ekelhaft.
Diese Tiere müssen Geld einbringen, indem sie eben, wie der Esel zum Beispiel, Getreidesäcke trägt und dann an der Produktion eben beteiligt ist. Oder zumindest Geld einsparen, so wie die Katze eben das Getreide von den Mäusen fernhält und dadurch einen Verlust ausgeglichen oder abgewandt wird. Es ist eine reine Kosten-Nutzen-Abwägung und diese Haustiere werden nicht aus Tierliebe gehalten, sondern wirklich also als Nutztiere im wahrsten Sinne des Wortes. Sowas wie ein Gnadenhof, ne, wie es ja heute gibt, damals eher nicht so, denn es rechnete sich nicht und die Tiere haben ihre Schuldigkeit getan, also am Ende weg damit. Das heißt, Esel, Hund und Katze werden getötet und ja vielleicht noch dem Abdecker mitgegeben zur Verwertung. Der Hahn ist immerhin noch gut genug für die Suppe. Und wer sagt, ja, aber mit Menschen kann man das doch nicht machen, da möchte ich nur leider mal daran denken, dass vor knapp 100 Jahren es in den Arbeits- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten genauso abging, dass menschliche Asche zu Seife oder sonst was hergestellt wurde. Widerlich, der Mensch ist dazu in der Lage. Die Haustiere sind Sklaven oder zumindest Billiglohnarbeiter, werden also wirklich ausgebeutet und bekommen nur ihr täglich Brot, das die Arbeitskraft eben erhalten soll und nicht irgendwie einen Luxus darstellt, überhaupt nicht. Und wie beim Tier ist es beim Menschen auch. Sobald die Arbeitskraft erlischt, hat er eben keinen Marktwert mehr und wird gesellschaftlich irrelevant eigentlich. Ich habe vor wenigen Tagen den Stummfilm Der letzte Mann gesehen. Der ist 1924 mit Emil Jannings als Hotelportier, der aussortiert wird, weil er an einem Tag, nachdem er einen schweren Koffer getragen hat, eine kurze Pause macht, sich hinsetzt und einen Schluck Wasser trinkt. Und das ist dann...
Ja, mal gar nicht.
Ja. Und dann bekommt er eben einen Brief, dass er jetzt halt im Toilettenraum da die Drecksarbeit machen soll. Und dann ist da ganz groß eingeblendet, einer der ganz wenigen Zwischentitel, der kommt sonst ohne Zwischentitel aus der Film, Grund der Maßnahme, ihre Altersschwäche. Ja. Und dieser Film ist ja nun auch schon über 100 Jahre alt und liegt genau zwischen dem Märchen und der heutigen Zeit, also in 200 Jahren, auch in, genau in der Mitte, scheint das wohl ein aktuelles Thema gewesen zu sein. Und bei dem Ansehen des Films dachte ich mir, ja, das könnte auch genau heute gedreht sein. Gut, nicht in Schwarz-Weiß und stumm natürlich und auch nicht in diesem Ausmaß, wie das Hotel da dargestellt wird. Aber von der Grundposition her hätte ich gedacht, das hätte auch jetzt gedreht sein können.
So, und weißt du, was das Schlimme daran ist? Dass im Prinzip wir jetzt mittlerweile in einer Welt leben, wo wir erstens weiter sein sollten und zweitens, wo wir die technischen Mittel haben, um es besser zu machen. Und die werden halt einfach nicht genutzt, weißt du? Das ist halt das Schlimme.
Ja, das sehe ich genauso und das ist erschreckend. Und
aber mach nur weiter, die Stimmung geht immer weiter runter, mach noch weiter mit Drehbar.
Ja, also ich möchte es gar nicht en Detail ausführen. Ich habe noch ein erschreckendes Abschlusszitat, was ich gerne noch bringen möchte. Jeder muss heute Eigenverantwortung übernehmen, verkündet von führenden Wirtschaftsinstituten beraten inzwischen sogar der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz der katholischen Kirche, damals eben Kardinal Karl Lehmann zu Mainz. Was aber macht jemand, der als nicht mehr vermittlungsfähig mit 55 Jahren rund ein Jahr lang noch mit Arbeitslosengeld 1 abgespeist wird, um letztendlich dann doch nach mehr als 3 Jahrzehnten Arbeitsleben als Hartz-IV-Empfänger auf die unterste Stufe der gesellschaftlichen Rangpyramide hinuntergestoßen zu werden. Sollte er während seiner Erwerbstätigkeit etwa zu seiner Alterssicherung angespart haben, so zwingt ihn die sozialstaatliche Bürokratie unter ständiger Aufsicht und Nachweispflicht, seine Rücklagen in genau den Portionen monatlich zu verbrauchen, die ihm hernach vom Sozialamt ausgehändigt werden. 345 Euro für 30 Tage, sprich 11,50 € pro Tag. Was macht eine Frau, die 2 Kinder großgezogen hat und sich hernach mit 45 Jahren von ihrem Mann hat scheiden lassen? Wenn sie mit 20 einmal einen Beruf gelernt hat, wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach ihn nicht mehr ausüben können. Wenn ihr Mann, wie gewöhnlich, ihren Unterhalt vor Gericht immer weiter nach unten festsetzen lassen kann, bleibt ihr nur noch die Verpflichtung, sich selber um Arbeit zu bemühen. 20 Arbeitsgesuche pro Monat wird sie nachzuweisen haben und egal, was sie annimmt, ihr Minilohnjob wird Eingang finden in die Erfolgsstatistik der Bundesregierung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Und wenn sie auch zum Ableisten schlecht bezahlter Hilfsarbeiten zu alt sein sollte, sie kann das Tempo zum Beispiel an der Kasse eines Supermarktes nicht mehr halten, was dann?
Das sind genau die Fragen, die in dem Märchen auftauchen, finde ich.
Also von daher ist dann doch die Frage, inwieweit unser selbsterklärter Sozialstaat dann wirklich ein Sozialstaat in manchen Fällen auch ist. Ne? Ich meine, wir haben viele Errungenschaften, die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter geleistet haben mit 40-Stunden-Woche und 30...
Nee, aber bald bitte wieder 63
Ja, natürlich.
Stunden.
Ne? Also bitte. Ja, es scheint ja in Teilen zumindest wieder in eine rückläufige Richtung zu gehen. Ne? Also wir müssen mehr arbeiten, damit wir unseren Wohlstand nicht gefährden. Wie wohlständig wir dann alle sind in der breiten Masse, sei mal dahingestellt. Ne?
Ja, und weniger Sozialstaat wird ja auch permanent gefordert. Ja. Also ich meine, wenn das noch runtergeschraubt wird, dann...
Aber was doch absurd ist, wenn wir uns das Märchen jetzt angucken und wenn wir das interpretieren, und ich glaube, man muss ja nicht mal so tief da reingehen, wie Drewermann das jetzt gemacht hat, aber dass da natürlich auch eine Sozialkritik drinsteckt, definitiv, das erkennt ja ein Fünftklässler.
Ja.
Also da sind wir uns ja mal einig. Wenn wir aber das doch erkennen und wahrscheinlich nach unseren moralischen Empfindungen größtenteils, würde ich jetzt mal die These aufstellen, auch als falsch beurteilen, dann fragt man sich halt schon, wie weit haben wir andersherum aber natürlich dieses kapitalistische System, diesen Wert von Geld verinnerlicht, dass uns das trotzdem nicht auf die Palme bringt und wir auf die Barrikaden gehen. Weil eigentlich, es ist falsch, mehr Menschen so zu bemessen, dass du natürlich irgendeine Grundlage in einer Gesellschaft brauchst. Das ist ja jetzt nochmal die andere Debatte. Aber dieses Beurteilen und Entmenschlichen vom Menschsein, dieses Ignorieren von, man wird älter, man wird krank, man ist eben keine Maschine, man muss eine gewisse Form von Menschlichkeit auch bewahren und Geld an sich kann vielleicht nicht immer nur der höchste Wert sein. Also wir wissen, dass das nicht okay ist, aber wir machen es ja trotzdem.
Aber wenn du dich auch öffentlich oder halb öffentlich auf die Seite der Schwächeren der Gesellschaft stellst, dann wirst du oft ja auch schon seltsam angeschaut. Ja, die sind doch alle nur zu faul. Die können doch arbeiten. Ja, die können doch arbeiten.
Sozialromantiker.
Die wollen halt nur nicht. Ne? Und also, ne, natürlich, die sitzen doch den ganzen Tag nur auf dem Sofa und machen nichts, gucken Hartz IV TV und lassen es sich wohlgehen von unseren Steuergeldern. Ne? Mhm. Wir bezahlen deren Luxus. Und für die Fingernägel und Haare färben reicht's ja auch noch und Tattoos, ne?
Ja. Und wessen Luxus wir wirklich bezahlen, das wird dann in dieser Debatte irgendwie nicht so, weil die haben sich das ja alle selbst erarbeitet, ne?
Naja, aber so ist ja noch gar nicht so lange her, dass Leute, die den Job verloren haben, dann so getan haben, als ob sie weiterhin beschäftigt wären, dass sie dann mit der Aktentasche unterm Arm oder wie auch immer dann zur gewohnten Zeit das Haus verlassen haben, irgendwo hingefahren sind, wo sie wahrscheinlich nicht von irgendwelchen Nachbarinnen oder Bekannten gesehen werden, den Tag verbracht haben und dann zur gewohnten Zeit zurückgekehrt sind, damit die Schande der Arbeitslosigkeit nicht auf ihnen lastet. Und ich meine, also ich habe das in eigener Erfahrung gesehen. Also mein Vater war eine Zeit lang arbeitslos und nicht aus eigenem Verschulden, weil er irgendwie eine Abmahnung bekommen hat, schlechte Arbeit geleistet hat, sondern weil damals im Zuge der Wirtschaftskrise eine Firma da abgestoßen wurde und er unter denjenigen war, die entlassen worden sind. Und ich meine, dafür, dass mein Vater fast 50 Jahre gearbeitet hat, also erschreckend wenig Rente bekommen und er hat immer eingezahlt, also das ist schon wirklich traurig. Und das war Grund, wo ich sagte, boah, nee, das möchtest du nicht so erleben irgendwie. Und das hat auch mein Verhältnis zur Arbeit sehr geprägt, weil ich gesehen habe, selbst wenn du dir Ruhrgebietssprache, entschuldigen, den Arsch aufreißt und über 5 Jahrzehnte fasst, heißt das nicht, dass es dir am Ende gut geht.
Das ist ja, glaube ich, auch dieser, ohne jetzt zu sehr in dieses Generationending oder so abzudriften, aber das spielt ja auch ein bisschen damit rein, weil wir jetzt gerade ja mit dieser viel gescholtenen Gen Z auch eine Generation haben, die auf den Arbeitsmarkt drängt, die das ja alles ein bisschen durcheinander würfelt, was ich sehr gut finde persönlich. Und
Work-Life-Balance hier, also.
Und ich muss ja sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich glaube, das ist schon auch so ein Ding in unserer Generation, auch weil wir natürlich 80er, 90er, wenn du da die Welt war nicht in Ordnung, um Gottes Willen, aber wenn du das Glück hattest, behütet aufzuwachsen, war die Welt ganz schön. Und mir wurde immer erzählt, ja, wenn du einen guten Job machst, wenn du viel lernst und fleißig bist, dann kannst du alles machen und dir alles leisten. Und jetzt stehst du da wie viele Millennials und denkst dir, nee, Eigenheim ist nicht drin, das ist nicht drin, das ist nicht drin. Ja. Und da merkst du schon langsam so diese Lüge, die da auch manchmal dahinter steckt, ne? Wo du denkst, wir haben Praktika umsonst gemacht, also umsonst, unbezahlte Praktika und weiß ich nicht was. Und es hieß immer, nein, du musst erstmal Networking und einen Fuß in der Tür haben.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Genau, ne? Und das war ja bei uns schon noch so, wo du dann eben auch im Laufe der Arbeitswelt gemerkt hast, nee, das kann es doch nicht sein. Und die nach uns jetzt kommen, die haben schon, das merke ich auch im Job tatsächlich, wenn ich mit Jüngeren zusammenarbeite, die haben eine andere Selbstverständlichkeit von vielen Dingen und auch ein anderes von wegen, nee, das mache ich nicht. Und das finde ich total gut, weil
völlig zu Recht, ja.
Genau, ne, weil wir natürlich oft auch noch erstmal lernen mussten, Nein zu sagen.
Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn mittlerweile in einem Bewerbungsgespräch gefragt wird, ob die Weihnachtsfeier Pflicht ist.
Ja, absolut. Natürlich. Ne? Es ist auch absolut zu sagen, ich möchte gewisse Jobs nicht machen, weil ich da gerade mal am Mindestlohn kratze und gewisse Dinge einfach nicht in der Verhältnismäßigkeit stehen. Und ich finde, grundsätzlich hat das erstmal auch nichts mit Faulheit zu tun, sondern einfach das Hinterfragen von bestehenden Strukturen, die sich ja in unserer heutigen digitalisierten Welt eigentlich auch nicht mehr 1:1 aufrechterhalten lassen würden, wenn man es mal konsequent zu Ende denken würde.
Wenn die KI dann ganz viele Bereiche auch übernommen hat, was ist dann mit den Leuten, ne? Was sollen die machen?
Ja, das geht ja sowieso noch weiter. Wenn die KI erstmal durchschlägt, wer schöpft denn dann Wert? An wen geht das Geld? Ja. Was machen wir dann, ne? Also da hängen ja ganz, ganz viele Fragen dran. Aber ich sag mal, grundsätzlich hätten wir ja jetzt schon, und in anderen Ländern passiert das ja, guck mal nach Finnland oder sowas, ne? Wo 4-Tage-Woche im Gespräch ist und so weiter.
Island gibt sie doch schon, meine
ich. Island gibt sie, glaube ich, schon. Genau, ne? Und da sind ganz, ganz viele Dinge, die ja passieren, die wissenschaftlich auch belegt sind, dass die besser im Sinne der Menschlichkeit sind.
Und weil damit du glücklicher bist auch, ne?
Richtig, und das kommt letztendlich ja der ganzen Gesellschaft
natürlich
zugute. Und dass wir da so rückschrittig sind und so gefangen in diesem falschen Leitbild irgendwie.
Aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, weil man halt einfach dieses Bild hat. Man ist nur fleißig, wenn man im Büro sitzt, wenn man wenn man da möglichst
10
Hör auf!
Ja, wenn man da möglichst 10 Stunden sitzt, der da der am längsten da sitzt, das ist auch der fleißigste. Das sind halt irgendwie so Bilder, die noch da sind, die aber völlig überholt sind. Und es ist ja auch einfach nicht notwendig, weil ich meine...
Und die damals so viele, aber, glaube ich, schon nicht wahr waren, so in der Gesamtheit zumindest. Das kann partiell mal durchaus eingetreten sein, dass du dir damit Fleiß was erarbeiten konntest, aber...
Ja. Nee, und auch so die gesellschaftlichen Strukturen haben sich verändert. Es ist halt nicht mehr so, dass der Mann 8 Stunden arbeitet und die Frau macht dann den Haushalt fertig.
Früher war das noch so bei uns. Ja, also ich bin so aufgewachsen, das Gehalt meines Vaters hat gereicht, um Frau und 3 Kinder zu ernähren.
Ja, 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 aber ich meine, grundsätzlich ist es halt so, ne, es ist halt einfach zu lange. Es ist zu lange sitzen, es ist zu lange... Was auch immer.
Ja, und der Punkt ist ja, wenn wir daran halt festhalten und die Welt sich aber weiter dreht, wir können uns ja nicht mitverändern. Und das ist ja früher oder später, schadet uns das ja einfach. Und deswegen finde ich diese hysterische Debatte darum auch immer, auch wie gesagt, Fleiß und Faulheit und weiß nicht, ich finde, das ist gar nicht das, worum es vordergründig geht, sondern wirklich, was wollen wir als Menschen denn? Und wo können wir uns hinentwickeln, um vielleicht auch vielen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen als jetzt. Und ganz ehrlich, in manchen Branchen und generell auch der Arbeitsmarkt, der ist nicht so viel besser als das Gesinde. Natürlich ist es im direkten Vergleich besser, aber das Grundprinzip dahinter hat sich zum Teil nicht geändert.
Ich muss gerade an die ganzen PaketlieferantInnen denken, ne? Ja. Die das Beladen nicht als Arbeitszeit zählen dürfen und dann von A nach B hetzen und dann werden sie noch angekackt, wenn da irgendwie mal was nicht so schnell kommt. Also ich möchte den Job nicht machen, gar nicht für dieses Gehalt und diesen Stress und also alles. Ne? Ich
denke an FriseurInnen, im Einzelhandel und so
Gastronomie.
Weiter. Gastronomie. Ja, ganz, ganz oft. Und ich glaube, selbst wir, die ja recht das Glück haben, recht privilegierte Jobs machen zu dürfen, denken sich auch manchmal, ja, hör mal, also bin ich jetzt hier Sklave oder was, ne?
Ja.
Ja, du kannst dich auch mit keinem mehr unterhalten, das sagt doch jeder. Da ist unterbesetzt, der Bereich ist unterbesetzt, hier arbeiten wir am Limit. Aber wir müssen noch mehr arbeiten.
Wir müssen noch mehr arbeiten. Es ist natürlich eine Riesendebatte, die da drin steckt. Und es sind jetzt ein paar Aspekte, auf die wir uns jetzt gestürzt haben, weil, wie ihr hört, sie triggern uns vielleicht auch ein bisschen.
Definitiv.
Das ist natürlich längst nicht vollständig. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Aspekte. Mit Sicherheit auch einige Gegenargumente zu den Dingen, die wir jetzt gesagt haben. Wie gesagt, das hat ja alles niemals einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Was wir daraus aber ableiten können, ist, Geld erlangen wir jetzt im Grundprinzip unserer Gesellschaft nur durch Arbeit. Arbeit hat einen Wert und Arbeit misst uns als Menschen einen gewissen Wert zu. Und vielleicht sollten wir uns jetzt einfach mal noch ein bisschen genauer angucken, was es mit dem Geld so auf sich hat. Jenny.
Ja, ich habe mir heute passend zum Thema die Frage gestellt, was ist Geld?
Jenny hat eine Frage.
Ja, und genau. Was ist Geld? Und bevor ich jetzt wirklich hier, und jetzt haben wir uns ja schon aufgeregt und über Kapitalismus geschimpft, bevor wir jetzt so richtig in das Thema hier einsteigen, mit irgendwelchen Fakten, habe ich gedacht, um das jetzt hier einfach mal so ein bisschen aufzulockern und ich
und merke, emotional runterzubringen.
Ich merke, dass das wirklich wichtig ist. Also irgendwie schlau, dass ich das gemacht habe.
Wow, Jenny!
Yeah.
Habe ich mir ein kleines Geld-Fun-Fact-Quiz überlegt.
Ich kann dir schon mal sagen, was Geld nicht macht. Es stinkt nicht. Pecunia non olet. So, das wussten schon die alten Römer.
Wow. Sehr beeindruckend. Okay. Gut. Meine erste Frage an euch. Wie viele Geldautomaten gibt es in der Antarktis?
In der Antarktis? Warte mal, ist das jetzt Nord- oder Südpol? Süd, ne? Super. Gut, dass wir Abitur haben.
Wenn du so fragst, gibt es da bestimmt mindestens einen.
Ja, 2.
Genau.
Wow.
Also, es leben zwar keine Menschen dort, aber es gibt 2 Geldautomaten.
Moment.
Hä? Für wen ist es denn dann?
Für die Pinguine?
Ja, klar. Die nehmen da mal Geld ab.
Ich muss eine Frage noch stellen. Wenn wir jetzt die Frage richtig beantworten, bekommen wir dann Geld? Hast du ein paar Centstücke dabei?
Hallo, Centstücke? Ich will hier Scheine haben.
Ihr kriegt nachher was zu essen. Ihr werdet mit dann Naturalien.
Ah, okay, wie das Hofgesinde.
Okay, Feudalwirtschaft. Ja, in Ordnung.
Nee, das sind die Butarzen.
Ich habe aber an Fleisch und Gemüse gespart.
Oh.
So, es gibt also Brühe.
Besser als gar nichts.
Wir sind schon arm dran, Christian.
Bitte, also. Ja. Die zwei Geldautomaten stehen geschützt in einem Container in der McMurdo-Forschungsstation. Und die Station besteht aus 85 Gebäuden, darunter Läden und Restaurants.
Okay.
Und damit die Bewohner oder Forscher, die dort sich aufhalten, freie Wahl haben, womit sie bezahlen möchten, wird auch dort grundsätzlich Bargeld hingeschafft. Was für ein Aufwand.
Ja, aber welche Bargeld? Währung denn auch? Also ist ja... Ich würde ja einfach alles digital machen. Ja.
Okay. So, wunderbar. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Nächste Frage. Woher stammt das Wort Bank?
Das kommt von italienisch Banca und das ist, die saßen irgendwie vor dem Haus des Geldleihers oder so ähnlich war das, glaube ich, ne?
Ja, genau, so ähnlich.
Boah, schon zwei Cent verdient, Christian.
Und zwar geht es zurück auf den italienischen Begriff Banco.
Oh, also Banco, Entschuldigung,
Tisch,
ja.
Genau. Und dieser Tisch, dort wurden früher die Geldgeschäfte auf Märkten abgewickelt. Genau, und aus diesem Rechentisch wurde im Laufe der Zeit die Bezeichnung für ein Kreditinstitut. Aus dem Italienischen stammen noch viele andere Begriffe der Finanzwelt, wie zum Beispiel Konto, Saldo oder das Girokonto von Girare, drehen, für Geld in Umlauf bringen. Genau, und der Grund dafür war, dass das moderne europäische Bankwesen im späten Mittelalter in Italien entstand.
Und da wurde auch gleich die doppelte Buchführung erfunden, ne?
Genau, mit einem Angebot.
Ja, dass er nicht ablehnen kann.
Ja, aus welchem Material bestehen Banknoten?
Papier?
Also ich weiß, als wir in Rumänien waren, das Geld hat sich durchaus anders angefühlt. So ein bisschen
Holz.
Plastikhafter, ne?
Ja, also Banknoten, Kunststoff. Euro-Banknoten bestehen aus Baumwolle.
Ach.
Oh.
75% Baumwolle und 25% Leinen, US-Dollar. Und Plastikgeld gibt es in Ländern wie zum Beispiel Australien oder Kanada. Da ist das nämlich aus Kunststoff.
Ja, kann man nach dem Koksen dann noch leichter sauber machen.
Genau, kannst du besser abwischen. Oder in die Spülmaschine, keine Ahnung.
Ja, wenn du es mitwäschst, dann ist es, glaube ich, besser. Ne? Also auch so bei 90 Grad vielleicht, aber naja.
Ja, welches berühmte deutsche Gebäude befindet sich auf welchem Euroschein?
Oh, hör auf.
Ich dachte, das sind erfundene Gebäude.
Genau, keins.
Ah, oh, schon 3 Cent.
Ja,
ja, ich rate ja, eigentlich wüsste ich das alles, möchte ich mal an der Stelle sagen, dass du denkst, ich bin dumm, ich weiß das alles. Aber wenn ich nicht dafür bezahlt werde, sehe ich überhaupt nicht ein, hier irgendwas noch dazu beizutragen. Also,
du musst fleißig sein für die Allgemeinheit. Wer soll dir das denn glauben? Genau.
Du musst auch zum Bruttosozialprodukt hier das Märchenpott beitragen.
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Genau, es ist alles fiktiv und repräsentiert Baustile wie aus der Romanik oder Gotik. Mhm. Die Vorderseiten zeigen Fenster oder Tore, die den europäischen Geist der Offenheit symbolisieren.
Brücken
auf den Rückseiten stehen für die Verständigung zwischen den Menschen und Ländern in Europa.
Aha.
Schön.
Da sieht man, wie lange der Euro schon da ist, dass wir das alle schon wieder vergessen haben.
Ja, ist wirklich so.
Ich erinnere mich noch so gerade eben an die ganz alten D-Mark-Scheine. Ja. Also die noch aus der vor der Wendezeit waren, die habe ich gerade oder haben wir gerade noch so kennengelernt.
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Nee, ich auch nicht mehr so richtig. Ja, aber es kommen noch neue Motive. Dieses Jahr 2026 wird die EZB neue Motive in den Umlauf bringen. Schauen wir mal. So, letzte Frage, liebe Leute. Alles oder nichts?
Reiß sie zusammen.
Warum haben Münzen Rillen am Rand?
Sind sie dann fälschungssicherer?
Ja, das ist schon gut.
Okay, also 1 Cent habe ich auch.
Boah.
Es gibt doch gar kein Geld.
Aber dann will ich.
Ja, früher waren Geldmünzen genauso viel wert wie das Metall, aus dem sie hergestellt wurden. Und die Rillen am Rand wurden eingeprägt, damit sich niemand unbemerkt Gold oder Silber von den Münzen abfallen konnte.
Weil es dann ja gerade geworden wäre und dann wäre es aufgefallen. Ah.
Genau. Und die heutigen Münzen bestehen aus weniger wertvollen Metallen, klar. Und dennoch haben auch Euro- und Centmünzen diese unterschiedlichen Ränder. Und die Rillen auf den Münzrändern sind heute ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal und helfen Menschen zum Beispiel mit Sehbehinderungen, die verschiedenen Münzen auch ertasten zu können. Und zudem können Automaten durch die Rillen die Münzen leichter erkennen.
Ja.
So. Habt ihr gut gemacht.
Ja, der Christian.
Danke.
Also ihr macht einfach alles ohne Geld.
So. Stimmt, ich bin billig zu haben.
Jetzt haben wir ein bisschen gelacht und jetzt können wir wieder ins Eingemachte gehen. Also, allgemein ist Geld in einer Gesellschaft das anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel. Das Wort stammt vom althochdeutschen Geld mit T, das so viel bedeutet wie Entgelt, Zins, Lohn, Opfer. Ja, Opfer ist es schon, ein Opfer, das man da bringt.
Ja.
Einkommen, Wert oder Gelten. Und erstmals im Jahre 790 auftauchte. Das Streben nach Geld und Reichtum ist eine der Haupttriebfedern menschlichen Handelns. Ja, warum gehen wir arbeiten?
Mir ist Essen eigentlich wichtiger, aber gut, das
fällt. Hast du ja ohne Geld auch nicht.
Stimmt, ja, ja,
das bedingt sich.
Und schöne Kleidung und so, Bücher, oh Gott.
Ja, das bedingt sich auch.
Ja, Mist.
Aufgrund des Entstehens von Wirtschaftsbeziehungen löste das Geld das Tauschgeschäft als Zahlungsmittel ab. Es war natürlich wesentlich praktischer, weil es nicht verderblich war und jeder konnte mit jedem tauschen.
Hier in Hässler in der Gemeinde gibt es noch Tauschhandel. Ich habe selbstgemachte Schlehenmarmelade gegen Zitronengelee und Aprikosenmarmelade getauscht. Also es ist hier wirklich noch wie früher auf dem Land.
Also deine Währung ist Schlehenmarmelade.
Ja, genau.
Ja, Geld ist als Legitimation zum Empfang von Gegenleistungen aufgrund von vorangegangenen Vorleistungen vorhanden.
Was ist denn dein Preis, Jenny?
Hm? Oh, der Blick. Jetzt wird's wieder läsch. Zu hoch für dich.
Gott sei Dank.
Obwohl, Moment.
Soll ich euch alleine lassen?
Nein.
Bitte nicht.
Ich komme jetzt ganz schnell hier wieder zurück. Moment. Durch Schifffahrt und Straßenbau entstand ein weltweiter Fernhandel, der den Siegeszug des Münzgeldes begründete. In handliche Stücke geprägtes Edelmetall ließ sich optimal lagern, transportieren und galt überall als wertvoll.
Ja, nicht so wie bei den Engländern, weil ein Pfund Silber war damals wirklich ein Pfund Silber. Ne? Ist auch halt schwer, ne?
Ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Das schleppst du dich tot. Ja. Bereits um 600 vor Christus wurde in Kleinasien die frühesten, heute bekannten Münzen aus Edelmetall hergestellt. Ursprüngliche Naturalabgaben, vor allem Getreide, aber auch andere Formen des sogenannten Warenhandels, zum Beispiel Schlehenmarmelade, wurden im Laufe der Zeit standardisiert, das heißt mit Edelmetallen, wie zum Beispiel mit Silber, gewichtet. Also man müsste dann quasi deine Schlehenmarmelade in Silber aufwichten.
Oh. 1:1. Ja, die ist so gut. Auf jeden Fall, ne?
Damit einhergehend wurden diese Metalle direkt als Abgaben erhoben, mussten aber noch umständlich gewogen und gegebenenfalls geteilt werden. Musst du das so durchsehen? Ist ein bisschen umständlich.
Oder wie bei einer Tablette mit so einem Spalt zum Durchbrechen.
Ja, um die Abgabeneintreibung und Zahlungen zu erleichtern, kam es schließlich zur Münzprägung, wobei jedoch jeder Stadtstaat einen eigenen Münzfuß, also einen bestimmten Edelmetallgehalt zu einem bestimmten Nennwert festlegte, um die Gültigkeit des eigenen Herrschaftsbereichs herauszustellen. Also mega umständlich.
Mhm.
Innerhalb des jeweiligen Währungsraums dient die entsprechende Währung als gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, Abgaben und private Schulden können damit beglichen werden.
Ich weiß zum Beispiel in Dortmund im Museum für Stadtgeschichte, da sind, die hatten nämlich auch Prägerecht, da sind dann Dortmunder Reichsgroschen oder so ausgestellt, die dann aber auch, glaube ich, nur in Dortmund Gültigkeit hatten.
Spannend.
Weil Gelsenkirchen ja keine Stadt war bis 1928, meine ich, ne? Dann, ja, nee, wir haben 150 Jahre jetzt gefeiert, aber 28 Gesamtstadt. Auf jeden Fall, noch nicht so lange Stadtrechte hatte, war das ja mit dem eigenen Münzprägen auch schon wieder vorbei. Deswegen jetzt leider keine Gelsenkirchener Groschen.
Schade.
Schade, ja.
Ja, irgendwie schon, das stimmt. Ja, und dadurch diente das Geld nicht nur als konkretes Zahlungsmittel, sondern auch als abstrakter Wertmaßstab und Recheneinheit. Und damit eng verbunden war die Entwicklung der Buchhaltung über Transaktionen und Lagerbestände, zuerst in Mesopotamien und Ägypten, woraus sich wiederum Mathematik und Schrift entwickelten. Also irgendwie hat sich alles aus der Kohle entwickelt, ne?
Auf Kohle geboren.
Geht immer um das eine.
Ja.
So wurden bereits seit der Antike Forderungen aus Krediten in Form von sogenannten Buchgeld dokumentiert und zur Zahlung verwendet, was durch Geldwechsler und frühe Banken ab dem 13. Jahrhundert in Europa zur doppelten Buchführung weiterentwickelt wurde. Ja, im 19. Jahrhundert entwickelte sich in Deutschland das Papiergeld und zu dieser Zeit entstand das erste globale Finanzsystem, dessen Kern der Goldautomatismus war. Die nationalen Währungen lösten sich in den 30er Jahren jedoch vom Goldstandard als Reaktion auf die Deflation der Weltwirtschaftskrise. Und jetzt haben wir schon das Elektrogeld, EC-Karte, Kreditkarten, Kryptowährungen. Also ist schon irgendwie krass, was sich da so getan hat, ne? Ja, Geld an sich ist moralisch neutral. Erst die Art und Weise seines Gebrauchs und seines Erwerbs geben Aufschluss auf den Charakter einer Person. Sind wir natürlich auch schnell bei unserem letzten Thema Neid. Es führt ja auch natürlich, je mehr man hat, kann natürlich auch Neider befeuern. Und Geld wird von Tauschmittel zu einem Mittel der Macht. In Mythen und Märchen spielt auch das Geld eine Rolle. Die antike Sage, dass der kleinasiatische König Midas sich von den Göttern gewünscht habe, alles, was er berühre, solle zu Gold werden und er deshalb zu verhungern und zu verdursten drohte, ist wahrscheinlich ein Echo der Tatsache, dass Münzgeld historisch zuerst in Lydien geprägt worden ist. In Träumen und Märchen kann Geld die Bedeutung von Reichtum und Macht wie auch von Lebensenergie haben, aber auch moralisch verwerflich sein. Ja, damit kann also Geld nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch ein Mittel der Erlösung sein. Zum Beispiel muss der Tote so lange büßen, bis das Unrecht angeeignete Geld den Geschädigten zurückgezahlt wurde. Also da gibt es ja auch Geschichten. Ja, Geld ist aber als Mittel der Strafe weniger ein Märchenmotiv, sondern eher ein Sagenmotiv. Ein wichtiges Unterthema habe ich dabei immer wieder gefunden, ist Gold. Und ich dachte mir, Mensch, könnten wir eigentlich auch mal zu einem Thema machen. Gold im Märchen.
Kommt auf die Liste.
Ja, Gold ist eines der ältesten, deswegen möchte ich das jetzt hier auch nicht so ausführlich machen, weil das brauchen wir für unser Goldthema. Aber Gold ist eines der ältesten von Menschen genutzten Metalle und hat bis heute nichts von seiner faszinierenden Wirkung verloren, ist immer noch Zahlungsmittel und der Goldpreis ist ja auch sehr hoch. Ne?
Ja, und wir haben hier unsere Gold-Else. Die Goldlöckchen Jenny.
Ich bin die Goldmacherin. Yeah.
Mir war mein Bezug zum Gold noch nicht so klar, aber vielleicht schlummert irgendwo noch etwas. Auf jeden Fall.
Ich dachte, Drachen haben immer einen Schatz, den sie bewachen, mein Liebchen.
Ja. Hatte jemand einen Goldzahn?
Nee. Nicht mal das. Nee. Nicht mal das.
Ich glaube, soweit ich mich zurückerinnere, hatte das bei uns auch keiner.
Nee, bei uns nicht mehr. Ja, aber du sagst, Gold wäre mal ein Thema mit Ausblick, was an die heutige Folge anknüpfen könnte. Wir knüpfen ja mit dem Thema Geld im Märchen auch an eine Folge an, die wir schon mal hatten und die, wie ich festgestellt habe, älter ist, als ich dachte. Es ist nämlich Folge 33, wenn ich einmal reich wäre. Dubidubidub. Unsere Folge zu einem klassischen und weit verbreiteten Gegensatz im Märchen, arm und reich. Und der spielt natürlich auch hier zum Thema Geld eine Rolle. Und natürlich sehr markant auch bei den Bremer Stadtmusikanten. Ich muss es mal so nebenbei sagen, ich finde das schon ganz cool, in so alte Folgen von uns reinzuhören. Denn ich finde, man hört schon, dass wir ein bisschen routinierter geworden sind. Ja. Und ein bisschen besser. Und am krassesten, finde ich, fällt das gar nicht so in der Folge selbst auf, sondern immer beim Intro. Da hört man schon sehr deutlich, dass die Folgen älter sind, weil das Intro manchmal schon so ein bisschen schnarchig klingt. Muss ich schon mal sagen.
Und ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren.
Genau. Es ist heute doch ein bisschen lebendiger.
Aber das kann man auch am besten vergleichen, weil es immer der gleiche Text ist.
Genau. Ja, und man hört, dass wir da irgendwie lockerer und ein bisschen dynamischer sind. Das aber nur am Rande. Kleiner Recap jetzt zum Thema Arm und Reich. Was wir damals gesagt haben, ist ja, dass Arm und Reich keine Eigenschaften sind, sondern dass sich da komplexe gesellschaftliche Prozesse hinter verbergen. Armut meint nicht nur den Mangel an Geld, es meint auch den Mangel an sozialer Teilhabe, an Bildung, am Gesundheitssystem und so weiter.
Und Armut im Geiste gibt es ja auch von Zeit zu Zeit.
Das ist leider auch sehr verbreitet, ja. Diese Komplexität, die dahinter steckt, brechen Märchen aber natürlich herunter. Aber es hat durchaus schon eine symbolische Bedeutung. Armut als Prüfung, Vergänglichkeit von Reichtum als Vergänglichkeit von Glück, das Streben nach Reichtum als das Streben nach Glück. Und Reichtum und Armut dienen vor allem auch dazu, Charaktereigenschaften zu skizzieren. Ne? Wer reich ist, ist meist im Märchen kein so guter Mensch. Wer arm ist, schon. Zeigen die Bremer Stadtmusikanten ja auch. Mhm. Und wer diese Lebensprüfung Armut bestanden hat, wird mit Reichtum belohnt, weil er seinen charakterlichen Reichtum unter Beweis gestellt hat. Und in diesem Gegensatz von Arm und Reich liegt dann auch wieder eine weitere Anwendung.
antitätig. Wer zu Beginn der Geschichte reich ist, ist eigentlich eine arme Wurst, weil er menschlich halt arm ist. Wer Armut durchlebt und durch Charakterstärke überwindet, stellt seinen wahren Wert, passt jetzt gut zum Thema Geld, als Mensch unter Beweis und erlangt Wohlstand. In uns befriedigt das natürlich so ein bisschen das Gefühl von, ja, er hat es halt verdient.
Ausnahme ist Hans im Glück, ne? Der startet reich mit dem Goldklumpen und hat am Ende nichts, ist aber dann viel glücklicher, als er es anfangs gewesen.
Richtig. Und das betont ja umso mehr die Bedeutung von innerer Zufriedenheit, von innerer Stärke, innerem Reichtum. Und gerade wenn es um das Thema Geld geht, geraten wir schnell in eine Neiddebatte. Wenn es aber läuft wie im Märchen und diese einfache Gleichung von guter Mensch gleich reich, schlechter Mensch gleich arm aufgeht, spielt das natürlich unserem Gerechtigkeitssinn in die Karten. Wie bei den Bremer Stadtmusikanten gilt, arm und reich im Märchen ist eine Quintessenz entkoppelt von Geld. Mehr noch. Und hier nehme ich mal ein Zitat von Christian aus unserer Folge 33.
Oh.
Du hast den weisen Satz geprägt. Passt auf. Charakterlicher Reichtum ist unbezahlbar.
Das habe ich gesagt, wie klug ich bin.
Oh, das habe ich noch rausgehauen.
Man sollte einen Tischkalender mit meinen besten Sprüchen drucken. Ja.
Und dann verkaufen wir ihn.
Und dann sind wir reich. Ja. Halleluja.
Und ihr da draußen kauft ihn bitte.
So, dafür müsst ihr nur folgende Telefonnummer anrufen. 08209.
Nur 1,50 Euro die Minute.
Jenny, jetzt sind sie da eklig.
Ja, immer darf ich auch.
Also halten wir fest, arm und reich hat eben eine sehr starke symbolische Bedeutung, greift natürlich auch diese Grundfunktion von der Gegenüberstellung von Gegensätzen, die Märchennummer hat, auf und es stellt vor allem den charakterlichen Reichtum in den Vordergrund. Der ist nämlich mit Geld nicht aufzuwiegen. Auch da ist Hans ja dann ein schönes Beispiel. Ja, umso trauriger eigentlich, dass wir da immer schön drüber reden, dass das in der Realität aber leider so gar nicht gilt. Wie auch immer, wir haben uns gefragt, geht Geld im Märchen denn vielleicht doch noch etwas konkreter als von dieser symbolischen Ebene? Denn ehrlich gesagt, das Märchen von den Bremer Stadtmusikern greift unsere Arm- und Reichfolge sehr gut auf. In dem Märchen finden sich viele der damals besprochenen Aspekte wieder. Einiges wird vertieft, durch die starken historischen Bezüge kommen neue Facetten hinzu. Aber ist das wirklich ein Märchen, an das ihr zuerst beim Thema Geld denken würdet? Christian sagt jetzt wahrscheinlich ja, weil er hat es vorgeschlagen. Ich muss sagen, ich hatte da eine andere Assoziation und ich glaube, du auch, Jenny.
Mm, ja, also ich hätte direkt an Tischlein deck dich gedacht.
Ich auch. Wenn du sagst Geld im Märchen, denke ich auch direkt an Tischlein deck dich.
Ich denke an Sterntaler.
Das wäre meine zweite Wahl gewesen, ja. Ja.
Warum? Weil da Geld natürlich haptisch irgendwie verfügbar ist. Ne? Der Goldesel.
Auch auf dem Cover von Drewermann.
Kackt das Geld aus. Das wird im Laufe der heutigen Folge übrigens noch eine Rolle spielen.
Yeah.
Um mal zu spoilern. Und bei Sterntaler fallen die
Taler vom Himmel.
Genau, ja. Taler vom Himmel. Also da ist Geld wirklich anwesend.
Und greifbar. Im wahrsten Sinne. Ja.
Genau. Und das ist eben bei den Bremer Stadtmusikanten nicht so. Wir haben in diesem Märchen, wie beim Thema Arm und Reich im Märchen eben auch, die Folge von Anwesenheit oder Abwesenheit von Geld. Na, im wirtschaftlichen Sinn definiert Geld, ob wir arm oder reich sind. Wir haben gesehen, im Märchen kommt diese übertragene Bedeutung hinzu, aber wenn wir es nehmen, als was es ist, Geld ist ein Zahlungsmittel. Habe ich genug oder besser noch mehr als genug davon, ist wirtschaftlich gesehen alles prima, fehlt es, habe ich ein Problem. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Geld als Gegenstand im Märchen noch ein bisschen greifbarer kriegen.
Und ich bin sehr gespannt, welche Märchen ihr ausgesucht habt.
Magst du anfangen, Jenny? Weil ich jetzt so viel geredet habe.
Ach so, ich dachte, weil du deins schon so angekündigt dass das so bombastisch ist, dass das quasi als Kracher dann zum Schluss, ja, da möchte ich, das möchte.
Seit Wochen liegt sie uns in den Ohren, wie toll ihr Märchen ist.
Und ja, jetzt es ist kracht wirklich und ich möchte die miese Stimmung von vorhin einfach mit ein bisschen postpubertärem Humor aufmuntern.
Das klingt ganz nach meinem Geschmack.
Das klingt nach einem Haufen Märchen.
Mach mal weiter, Jenny. Es könnte sein, dass du da eine heiße Spur verfolgst.
Puh, das stinkt.
Wie man mit Hollebolle-Bäuchlein anfällt, wenn er gerade rein.
Ja, okay. Also meins ist schon ein bisschen lustig. Aber nur ein bisschen. Und zwar habe ich mir das Märchen ausgesucht, Frau Glück und Herr Geld. Mhm. Und das ist ein Märchen aus Italien, Spanien und Portugal.
Ist ja ein interessanter Titel, weil man Geld und Glück kapitalistische Welt ja eigentlich ziemlich gleichsetzt. Und dass jetzt hier so dieser doppelte Dualismus aufgemacht wird, Christian nickt schon.
Wir hatten ja die Tage auch wieder das Thema Geschlechtsdualität und da muss das eine halt eine Frau und das andere ein Mann sein, damit beide zusammen heiraten und eine Allianz bilden. Ne? So, das ist meine Vorstellung zumindest. Jenny guckt etwas skeptisch. Okay.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Ja, genau, theoretisch schon. Ich habe es genommen, weil ich das irgendwie so interessant fand, dass das direkt personifiziert ist, die beiden Sachen.
Ja.
Also, Frau Glück und Herr Geld waren total crazy in love. Frau Glück und Herr Geld lebten miteinander und waren unzertrennlich. Und damit es nicht weiterhin da irgendwelche Lästereien von irgendwelchen Nachbarn gab, mussten sie dann natürlich auch letztendlich heiraten. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann ich mir denn bitte Frau Glück und Herrn Geld eigentlich vorstellen? Habt ihr eine Idee? Also wie die aussehen könnten?
Ja, bei Frau Glück muss ich an die Fortuna denken. Die ist ja eigentlich doppelgesichtig und kahlköpfig und hat eine Locke auf der Stirn, glaube ich, ne?
So deep wäre das jetzt bei mir nicht. Ich stelle sie mir vor als eine wohlgenährte Frau in einem grünen Kleeblattkleid.
Oh, ja.
Vierblättrig natürlich.
Ja, so ein Mütterchen halt,
ja,
ne?
Ja. Ja, so mit Pausbecken, roten Wangen, die immer ganz zufrieden lächelt. Ja, und sie trägt ein grünes Kleeblattkleid. Und Herr Geld ist groß und hager.
Und trägt einen ganz schicken Anzug.
Mhm.
Ne, an einen Zylinder. Schuhe. Ja, Lackschuhe, ganz wichtig, ja. Und einen dicken Siegelring und hat einen Gehstock so mit Silberknauf.
Yes, genau.
Okay. Also.
So ein bisschen wie der von Monopoly, nur in schick.
Herr Geld war ein kleiner, dicker Mann mit einem runden Kopf, also wie eine Münze halt, peruanischem Gold, einem runden Bart, alles ist rund bei ihm, wegen der Münze, aus mexikanischem Silber und runden Beinen aus segovianischem Kupfer und Papierschuhe aus einer Fabrik in Madrid.
Okay.
Warum? Ja, Papierschuhe wegen Papiergeld vielleicht.
Ja.
Und dagegen war Frau Glück eine kapriziöse, hirnlose, unbeständige und unverschämte, eigensinnige Frau, außerdem blind wie ein Maulwurf.
Ah, okay, aber ich verstehe, weil Glück natürlich manchmal auch ein bisschen willkürlich ist, ne? Und mal ist es da, mal ist es weg, mal hast du Glück,
und vielleicht
mal hast du
auch
Pech,
blind,
es ist vergänglich.
Ja, und vielleicht auch blind für andere Sachen macht, vielleicht für das Unglück der anderen.
Ja, oder blind aber auch ist, wen sie trifft.
Das greift aber auch die mythologische Vorstellung wieder auf. Also bei, jetzt lass mich überlegen, Il Ritorno d'Ulisse in Patria von Monteverdi, im Prolog tritt die Fortuna nämlich auf, son cieco, son sorda, non vedo, non odo. Ich bin blind, ich bin taub, ich sehe und höre nichts. Ja.
Okay. Ja.
Also wie deep.
Mhm. Ja. Gut, kommen wir mal zur Handlung zurück. Nach den Flitterwochen hing auch schon der Haussegen schief. Die Frau wollte befehlen, der Mann sich nichts befehlen lassen. Tja, wie immer, Katastrophe perfekt. Und da keiner nachgeben wollte, entschieden sie es mit einer Probe, um zu klären, wer jetzt die Hosen anhat. So wollten sie einem armen, jungen Mann eine bessere Lage verschaffen und dann sehen, wer es für ihn denn besser machen könnte. Das war der Wettbewerb. Herr Geld fing an und fragte den armen Burschen, ob er ihn nicht kenne. Da dieser aber noch nie etwas besessen hatte, schon gar kein Geld, hatte er sein Gesicht auch noch nie gesehen.
Das ist ja auch voll die billige Anmache.
Ja, und mit 6 hungrigen Kindern und keiner Arbeit war er wirklich in einer schlechten Lage. Ja, und da wollte Herr Geld ihm ja sowieso helfen und gab ihm eine Münze. Der junge Mann war total erfreut und lief direkt zum Bäcker, um Brot zu kaufen. Er hatte aber ein Loch in seiner Tasche und verlor die Münze. Tja. Und sofort suchte und suchte er die Münze, konnte sie aber nicht finden. Und nach dem Geld verlor er also auch noch seine Zeit durchsuchen und dann verlor er die Geduld. Ja, und zum Schluss verwünschte er sein Schicksal. Und Frau Glück, die war ganz schön schadenfroh, die war gar nicht so nett.
Typisch Frau.
Und schüttelte sich aus vor Lachen. Nächster Versuch. Herr Geld gab dem jungen Mann eine schöne Goldmünze. Der junge Mann freute sich wieder so sehr und machte sich direkt auf in den Kaufladen. Dort beschuldigte der Kaufmann ihn, dass die Münze falsch wäre und wollte ihn anzeigen. Verzweifelt lief der Mann zu Herrn Geld und erzählte ihm den Vorfall. Also startete Herr Geld einen letzten Versuch und gab ihm erneut eine Münze. Vor Freude sah der Mann nicht die Räuber, die das Geld stahlen und ihm eigentlich alles wegnahmen und ihn auch noch auszog. Also die Klamotten haben sie ihm auch noch geklaut und ihn nackt zurückließen. Ja, und da hat sich gedacht, Frau Glück, Mensch, mein Mann hat völlig versagt, jetzt bin ich an der Reihe. Sie pustete ihn nur an und da sah er auch schon die verlorene Münze. Auch seine Anziehsachen fand er einige Schritte weiter. Als er zum Bäcker wollte und am Kaufladen vorbeiging, entschuldigte sich der Kaufmann, dass er ihm die Goldmünze zu Unrecht für falsch gehalten hätte. Als Entschuldigung schenkte er ihm die gekauften Sachen und gab ihm auch noch die Münze zurück. Auf dem Marktplatz sah er, dass die Räuber, die ihn überfallen hatten, verhaftet wurden und auch die Münze bekam er wieder. Davon kaufte er sich ein Stück Land mit einer Erzmine und stieß dort auf eine Goldader, eine Silberader, eine Eisenader, also im Prinzip alles.
Noch mehr.
Und der junge Mann war reich und erfolgreich. Frau Glück hatte gesiegt.
Okay, heißt, Geld ohne Glück geht nicht.
Ja.
Aber andersrum vielleicht auch, oder?
Ja, das ist die Frage.
Also ich würde sagen, geht schon, weil er hat ja dann immer das Geld gefunden durch das Glück.
Oder ja, verdient. Aber es ist ja Teil des Glücks, dass er das Geld gefunden hat und ohne, nicht irgendwie, ja.
Wäre er ohne Geld auch glücklich?
Naja, in dem Fall hat er materielle Güter bekommen, aber die haben ja auch einen gewissen Gegenwert in Geld. Ne? Also ganz ohne Geld geht das Glück dann vielleicht doch nicht.
Doch nicht, ja. Aber Geld an sich ist erstmal Glückssache.
Ja. Und Geld allein macht aber nicht glücklich per se. Ja.
Voll das antikapitalistische Gedankengut.
Nicht, dass wir hier noch zensiert werden.
Aber es ist schon gut, dass die beiden geheiratet haben. Ja. Man kann es nicht so richtig trennen.
Beides im Haus ist immer gut, auf jeden Fall. Geld und Glück, ja. Mhm.
Nehme ich auch. So, ich habe mich für ein Märchen entschieden, das die Themen unserer letzten Folgen eigentlich sehr gut vereint. Insbesondere Neid im Märchen und neidische Nachbarn. Mhm. Das Märchen stammt aus Italien und trägt den Titel Adamantina. Und Adamantina ist eine von zwei Schwestern, deren Mutter gestorben ist und die in Armut leben muss. Und um eben irgendwie leben zu können, spinnt Cassandra, die ältere Schwester, Garn, das Adamantina dann auf dem Markt verkaufen soll. Dort trifft sie eine alte Frau, die eine wunderschöne Puppe hat. Und von der ist Adamantina direkt hin und weg und ja, tauscht das Garn gegen die Puppe. Ist kein wirklicher Gegenwert, aber die Alte hat halt Mitleid und Adamantina ist halt auch so schön und deswegen sagt sie, okay, ich nehme das Garn, nimm du die Puppe. Ja, ihr könnt es euch denken, Cassandra war davon überhaupt nicht begeistert und hat ihre Schwester erstmal verhauen. Ja, Adamantina nimmt dann ihre Puppe, hält sie zärtlich wie eine Mutter in den Armen, reibt sie mit Lampenöl ein, wickelt sie in Tücher und legt sie zu sich ins Bett. Also so ein bisschen wie so ein Baby. Doch kaum ist Adamantina eingeschlafen, beginnt die Puppe zu schreien. Und ihr dürft jetzt mal raten, was sie schreit.
Ich hab Hunger.
Keine Ahnung.
Bin das Baby, muss mich lieb haben.
Ja, was wollen Babys noch? Wenn sie nicht Hunger haben, dann...
Müssen die kacken.
Ja! Oh. Die Puppe schreit, Mama, Mama, ich muss kacken. Und da steht irgendein Märchen. Die fürsorgliche Adamantina breitet ihre Schürze unter der Puppe aus und sagt, jetzt erleichtere dich, mein Kind. Und das tut die Puppe und was lässt sie plumpsen? Goldmünzen.
Gold.
Ja. Und ihr könnt es euch vorstellen, das ist der Turning Point für die beiden Schwestern. Fortan geht es ihnen gut und sie können ein sorgenfreies Leben führen. Aber natürlich, Nachbarn sind ja aufmerksam, wie wir gelernt haben. Und denen fällt schon auf, ja, irgendwie ist da was anders. Und die Schwestern machen den fatalen Fehler, der aufmerksamen, neidischen Nachbarin von der Puppe zu erzählen. Und die ersinnt daraufhin einen Trick. Ihr Mann tut so, als ob er betrunken wäre und bedroht seine Frau mit einem Schwert. Sie flieht in scheinbarer Todesangst auf die Straße und die beiden Schwestern nehmen sie aus Mitleid auf. Gewiefter Plan, der tatsächlich auch aufgeht. Und so wird die Nachbarin im Hause der Schwestern dann auch Zeugin des Kackrituals mit der Puppe. Ja, nachts entführt sie die Puppe dann und sie und ihr Mann glauben, boah, jetzt haben wir das Glück gefunden. Doch die Puppe spricht, Signora, ich muss mal. Sie sagt nicht, Mama, Mama, ich muss kacken, weil sie kennt die Frau ja gar nicht. Und sie hat irgendwie scheinbar auch nicht so diese Bindung zu ihr. Die Nachbarin denkt sich aber nichts dabei und sagt nur, steht auch so im Märchen, kack nur, meine Tochter.
So klar, warum du das genommen hast.
Ja, ich hatte gehofft, es würde euch erheitern.
Ja, definitiv, das tut es.
Ja, und die Puppe kackt. Aber kein Geld, sondern, kennen wir auch vom neidischen Nachbarn, unvorstellbare Mengen stinkenden Kots. Während die Frau noch beteuert, sie habe doch gesehen, wie die Puppe Gold gekackt hat, wirft der Mann die Puppe aus dem Fenster auf einen Misthaufen. Und zur gleichen Zeit ist der König mit seiner Jagdgesellschaft unterwegs. Jetzt geht's los.
Oh oh.
Und ja, auch der holde König muss halt mal auf Toilette. Er erledigt also sein Geschäft, merkt dann aber, dass er gar nichts dabei hat, um sich zu säubern. Also schickt er einen Diener los, etwas zu suchen. Und der findet was?
Die Puppe.
Die Puppe.
Oh nein.
Und er denkt sich, ja, damit geht's. Und bringt sie dem König. Der König denkt sich, ja, ohne Puppe, damit kann ich mir den Arsch abwischen. Doch. Im nächsten Augenblick schreit er laut auf, weil sich die Puppe in seine Hinterbacken verbissen
hat. Nein!
Alle Diener und Begleiter kommen zusammen, und, um dem König, der vor Schmerz gekrümmt am Boden liegt, zu helfen. Sie beginnen an der Puppe zu zerren, doch je mehr sie ziehen und reißen, desto mehr leidet der König. Und es findet sich keiner, der die Puppe von des Königs Hintern lösen kann. Ja, einmal beißt sie ihn dermaßen sogar in die Hoden, dass er am hellen Tage die Sterne am Himmel sieht. Steht auch so im Märchen. Ja, und so verkündet er in seiner Verzweiflung, dass derjenige, der es schaffe, die Puppe von seinem Hintern zu lösen, ein Drittel seines Königreichs bekommen solle. Und handelt es sich um eine Jungfrau, werde er sie selbstverständlich heiraten.
Freilich, ja.
Dies wird im ganzen Land verkündet und es kommen viele. Doch sobald sich jemand dem König auch nur nähert, fügt die Puppe ihm noch mehr Schmerzen zu. Und so verliert er nach und nach jede Hoffnung. Eines Tages aber erfahren auch Cassandra und Adamantina, die viel um ihre Puppe getrauert haben, vom König und machen sich auf den Weg zu ihm. Cassandra beginnt dann auch erstmal die Puppe mit allerhand Zärtlichkeiten zu umschmeicheln, macht aber auch alles nur noch schlimmer. Ja, und dann versucht Adamantina ihr Glück. Und die Puppe erkennt ihre Mama, löst sich vom Hintern des Königs und wirft sich Adamantina in die Arme. Und es kommt, wie es kommen muss. Adamantina heiratet den König. Cassandra wird ebenfalls ehrenwert verheiratet. Die Puppe aber, die die prächtigen Hochzeiten der Schwestern miterlebt hat und durch ihr schicksalhaftes Wirken die Zukunft der beiden Frauen gesichert sieht, verschwindet eines Tages spurlos und niemals wieder hat man etwas von ihr gehört.
Witzig.
Ich finde, du hast nicht zu viel versprochen.
Oder? Und ich möchte auch mal sagen, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge wir das hatten, aber Fäkalien im Märchen, ich habe geliefert, ne?
Ja, das stimmt.
Also, wir haben das erfüllt.
Jetzt fehlen nur noch die Pinguine.
Ja, das ist dein Job, Christian. Ja, jetzt. Da, aus der Nummer kommst du auch nicht mehr raus. Nee. Ja, was sagt ihr zu dem Märchen? Jetzt mal unabhängig von der Absurdität.
Also mir gefällt's, ja.
Ja, ja.
Ich finde das auch richtig gut. Ich finde auch
so schwankhaft, ne?
Ja. Ja. Und auch die Idee, dass dann die Puppe quasi ihnen Reichtum verschafft, finde ich sehr, sehr witzig, ja.
Aber da auch wieder am Anfang verschafft sie ihnen Geld und am Ende Glück.
Ja, genau. Das passt eigentlich total gut zu Jennys Märchen, weil sich beides dann am Ende schließt. Und sie hat ja die Puppe auch eigentlich aus einem Akt des Mitleids bekommen. Ne? Ja. Das haben wir auch oft im Märchen, dass Güte oder Mitleid sowas auch befeuern und oft dafür sorgen, dass du dann als mittellose Hauptfigur in einem Märchen am Ende dann doch zu Reichtum und Glück gelangst. Mhm. Wir sehen, glaube ich, also, Darstellung von Geld im Märchen ist vielschichtig. Es erscheint als Wunschobjekt, als Prüfstein moralischen Handels, als Symbol sozialer Ordnung und zugleich als etwas auch irgendwie Gefährliches, Verführerisches und Vergängliches. Märchen erzählen selten ökonomische Prozesse wirklich realistisch. Vielmehr wird Geld symbolisch eingesetzt, um Werte, Machtverhältnisse und menschliche Charakterzüge sichtbar zu machen. So fungiert, habe ich mir so gedacht, Geld vor allem als Zeichen von Mangel und sozialer Not. Da können wir uns ja auch wieder sehr gut auf die Bremer Stadtmusikanten beziehen. Denn viele Märchen beginnen ja auch mit Armut. Ich glaube, wenn wir jetzt mal die Märchen aus den letzten Folgen so durchgehen würden, hätten wir da sehr, sehr viele Märchen, bei denen das die Ausgangssituation ist. Das heißt, Mangel ist Ausgangspunkt, Triebfeder der Handlung. Hungernde Familien, verarmte Mütter, arme Kinder im ganz schlimmsten Fall. Armut erzeugt Bewegung und Dynamik und die Figur muss ihr Umfeld verlassen, wörtlich das Haus oft verlassen, Aufgaben erfüllen, in die Fremde ziehen. Das heißt, Geld als Besitz ist Existenzsicherung, Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe, Motivation. Und der ökonomische Mangel verweist dabei natürlich oft auf reale, vormoderne Lebensverhältnisse bäuerlicher Gesellschaften.
Geld ist ja dann aber auch eben ein Antrieb für Mobilität.
Ja.
Und auch im Sinne von eine bessere Zukunft, einen besseren Ort. Ich meine, das ist ja auch bei uns so. Also meine Großeltern sind damals auch wegen der Arbeit und der wirtschaftlichen Verhältnisse ins damals noch relativ blühende Gelsenkirchen gekommen. Ne?
Und ich finde sogar Mobilität im Sinne klar von Fortbewegung, aber auch vielleicht von geistiger Mobilität, dass du bekannte Muster durchbrechen musst und hinter dir lassen musst und überlegen musst, okay, gibt es nicht vielleicht doch einen klugen Ausweg aus meiner Situation? Haben wir ja zum Beispiel so gesehen auch beim Mau, Mau, Mau gestiefelten Kater gehabt, der ja auch für die Hauptfigur durch seine Cleverness, durch seine geistige Mobilität sozusagen irgendwie das erwirkt hat, ne? Was, glaube ich, auch sehr deutlich geworden ist, ist, dass Geld Belohnung für Tugend ist im Märchen. Reichtum wird sich häufig nicht erarbeitet im klassischen Sinne von Arbeit, sondern verdient durch moralische Qualität. Natürlich spielt da auch Fleiß eine Rolle.
Goldmarie lässt grüßen.
Absolut, genau. Aber auch Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft, Geduld, Ehrlichkeit sind ganz wichtige Tugenden, die als charakterlich reich, wertvoll gelten. Dann ist Geld natürlich immer eine Versuchung und moralische Gefahr. Denken wir zum Beispiel auch an der Arme und der Reiche, um an unsere Arm- und Reichfolge zu erinnern.
Der war zum Ende immer noch reich, aber unglücklich total, weil das Pferd tot war und die Epa sich gestritten hat. Genau. Es gab nur Scheldworte und so weiter. Ja.
Genau. Und da greifen dann natürlich auch so Dinge wie Neid und Habgier. Fischer und seine Frau, ich kann nicht genug von einer Sache kriegen zum Beispiel. Oder auch Rumpelstilzchen, der König, der immer mehr und mehr und mehr haben
möchte. Eine noch größere Kammer.
Genau. Diese maßlose Gier, genauso auch wie der maßlose Neid, den wir beim japanischen Märchen letztes Mal gesehen haben, führt natürlich immer zu einer Strafe und auch zu einem Verlust. Verlust des Reichtums, Verlust
des Lebens auch.
Genau, des Lebens, soziale Isolation oder auch, denken wir an den Pisspot, die Rückkehr zur Armut. Geld ist aber trotzdem irgendwie auch nicht automatisch realistisch dargestellt. Das ist ja auch meistens in Form von Gold. Und es erscheint oft plötzlich, es ist oft irgendwie unerschöpflich, ne? Endlose Reichtümer oder sowas. Wir haben Schatzkammern, goldene Haare, dieses Goldspinnen, Edelsteine, verwunschene Schätze. Es geht also gar nicht so sehr um die Kaufkraft, sondern um, ja, ich bin erwählt, um diesen Reichtum haben zu dürfen. Ich habe eben Glück, diesen Reichtum haben zu dürfen. Ich habe vielleicht auch die königliche Würde erlangt, mit der mir dieser Reichtum jetzt zusteht.
Ich möchte aber auch nicht teilen, obwohl ich sehr viel habe, zum Beispiel Alibaba und die 40 Räubern.
Genau. Letztlich, und das ist ja heute sehr deutlich geworden, Geld als Prüfstein von Charakter. Es ist ganz oft so, dass die Figuren durch Geld ihren moralischen Kern sichtbar machen. Der Gute teilt, schenkt, hilft Armen und bleibt bescheiden. Der Böse hortet, geizt, will immer mehr, nutzt Schwache aus und wird oft auch hochmütig. Das Märchen bewertet also nicht Geld an sich, sondern eher den Umgang mit Reichtum und die innere Haltung gegenüber Besitz. Wahre Werte, das ist, glaube ich, ein zentrales Märchenmotiv, sind eben nicht käuflich. Und daher finden sich eben oft unscheinbare Helden oder verborgene Schönheit, arme, aber gute Figuren, wertlose Gegenstände, die plötzlich eine magische Kraft haben, als die zentralen Elemente, die dann Reichtum spenden oder Reichtum erhalten.
Es ist ja ganz oft auch so, dass dann irgendwie drei verschiedene Gegenstände, eins aus Gold, eins aus Silber und eins aus rostigem
so eine Steigerung, ne?
Blech oder so. Und natürlich ist das aus dem schlechtesten Metall das Beste, weil das irgendwie Zauberfähigkeiten hat oder wie auch immer.
Genau. Das heißt, Märchen relativiert diesen materiellen Reichtum unserer kapitalistischen Welt zugunsten von moralischer Reinheit, Liebe, Güte und Demut.
Von daher ist unsere Welt eigentlich überhaupt nicht märchenhaft, oder?
Nein, finde ich
ziemlich überhaupt
entzaubert. Nicht. Total.
Ja.
Finde ich nämlich auch. Das ist auch das, was ich vorhin meinte. Wir wissen das, wir lesen das, wir stimmen wahrscheinlich mehr oder weniger natürlich, aber bis zu einem gewissen Punkt auch diesen Aussagen zu und werden aber dann in eine Welt entlassen, in der wir selbst da eigentlich nichts ändern können, wenig ändern können, Fragezeichen, in der wir selbst uns da arrangiert haben und in der wir uns ja wahrscheinlich auch daran
am Ende sind wir auch Systemhuren.
Natürlich,
so,
sicher. Wir richten uns
und
alle darauf ein.
Dieses Konzept nicht stimmt, dass man, wenn man wirklich mega fleißig ist, dass man auch zu was kommt oder wenn man wirklich bescheiden oder was auch immer. Und Reiche, die jetzt zum Beispiel keinen guten Charakter haben, die werden ja auch nicht bestraft.
Oh, da fällt mir gerade niemand ein auf dieser Welt.
Ja. Und das ist eben der große Unterschied, glaube ich. Und ich hoffe, dass das heute auch nochmal deutlich geworden ist. Im Märchen ist Geld halt selten Selbstzweck, ne? Es dient eigentlich immer dazu, moralische Ordnung sichtbar zu machen, soziale Wünsche zu formulieren, menschliche Charaktere zu prüfen und den Gegensatz zwischen diesem äußeren materiellen Reichtum und innerem Wert zu zensieren. Das heißt, Märchen erzählen weniger von Wirtschaft als eben von Gerechtigkeit. Aber auch dieses Gerechtigkeitsding hängt irgendwie doch wieder am Geld.
Ja, ist total ambivalent. Auf der einen Seite hat es diesen Glanz,
Ja.
Dieses, ja, die Goldmarie, da steckt sie auch im Namen drin. Das ist dann quasi der Zuckerguss auf ihr, der sie halt erhebt auch, ne? Und auch von weit her sichtbar zu einer besseren Person macht irgendwie. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem immer, boah, pass auf, dass du nicht abhebst, ne?
Ja, das schwingt schon immer mit, ne? Dass man immer so denkt, ah, geht das wohl gut oder so, ne? Also ein sehr symbolisch aufgeladener Gegenstand.
Ja, und eigentlich dann doch am Ende relativ realistisch, finde ich. Ne? Also das ist auch so mein Umgang mit Geld. Also für mich ist Geld zum Ausgeben da, natürlich mit einem gewissen Pufferchen. Und es gibt einfach viele schöne Dinge, die ich mir auch gerne kaufe. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, dass du das am Ende mit deiner Lebenszeit bezahlt hast, gut, es gibt Tage, da ist der Job besser, da ist das Aufbringen der Lebenszeit nicht ganz so schlimm. Es gibt aber auch Tage, wo man sich denkt, boah, was mache ich hier eigentlich? Ja, da darf man vielleicht nicht so viel drüber nachdenken, weil man sonst das System doch zu sehr hinterfragt vielleicht, ne? Aber außerhalb des Systems kannst du halt auch nicht so richtig existieren, wenn du nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, was geerbt hast und dann da so lange irgendwie dich in die Wildnis zurückziehst, bis das aufgebraucht ist oder so, ja.
Aber im Endeffekt ist es ja das Geld, was ich meiner Definition gesagt habe, dass Geld neutral ist, das ist ja eigentlich für die wenigsten so, ne? Es ist immer mit Emotionen verbunden, es ist mit positiven oder mit negativen
Emotionen. Ja, manche ekeln sich ja auch richtig vor Geld, ne?
Aber eigentlich ist es eine totale Ambivalenz, die wir halt irgendwie handeln müssen, weil auf der einen Seite hängt einfach unser Leben nun mal komplett von Geld ab. Es ist halt einfach so, wenn wir kein Geld haben, geht es uns erstmal, zumindest jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, schlecht. Und ganz viele Wege bleiben dir einfach verschlossen. Und gleichzeitig, und das zeigen Märchen eben auch, gibt es einfach diesen moralischen Aspekt, der dich auch dazu anleitet. Und ich finde, Bremer Stadtmusikant ist eines der Märchen, aber auch viele andere Märchen, die wir hatten, die schon auch dazu anregen, wirklich darüber nachzudenken. Und ich meine, sowas wie Drewermann oder so, ja, umso mehr. Ja. Und das heißt ja auch nicht, dass man ihm zustimmen muss. Das heißt auch nicht, dass ihr uns zustimmen müsst. Es geht ja wirklich um diesen Gedankenprozess, der dahinter steckt.
Es zeigt einmal wieder, Not macht erfinderisch auch, ne?
Voll. Und ich finde aber, wenn wir durchaus diese moralische Komponente nehmen, die eben dann in Märchen zu diesem Thema drinsteckt und da, wie gesagt, ja in vielen Punkten sicherlich auch mehrheitlich zustimmen würden. Ja, aber diese Übertragung in unsere Realität, die funktioniert halt nicht. Also wir leben da in wirklich dieser Ambivalenz zwischen märchenhafter Vorstellung und grauer Fragezeichen Realität.
Die Analogie, die greift da nicht so richtig, das stimmt, ja.
Ja, also wir können diesen Widerspruch vielleicht gar nicht auflösen, weil natürlich möchten wir irgendwie auch moralisch gut sein. Und ich glaube, niemand möchte Geld verdirbt den Charakter oder so zustimmen. Aber gleichzeitig sind wir dem natürlich so ausgeliefert und so abhängig davon, dass es natürlich auch schwer ist, das wirklich umzusetzen vielleicht immer. Oder
aber auf der anderen Seite werden wir gleich im Anschluss an die Folge anstoßen darauf, dass ich eine Gehaltserhöhung bekommen habe und die Jenny sich was Großes, Teures gekauft hat.
Ja, natürlich. Also und wir freuen uns darüber.
Ja, natürlich, ja.
Ja.
Jeder für sich selbst und aber auch für die anderen.
Natürlich. Ne? Und das ist ja auch legitim irgendwo.
Ja, weil im Endeffekt ist es einfach eine Verbesserung deiner persönlichen wirtschaftlichen Situation. Ja, und ne, dadurch kannst du dir dann natürlich auch mehr irgendwie.
Und vor allen Dingen, wenn du auch wirklich andere Zeiten miterlebt hast, wie es sein kann, ohne Geld dazustehen, das prägt einen schon.
Ja.
Auch fürs Leben, glaube ich.
Absolut, absolut, ja. Ja, super komplexes Thema. Vielleicht schließen wir das einfach mal damit. Wenn ihr möchtet, dass wir ein bisschen mehr finanzielle Unabhängigkeit von unserem Job erlangen, dann liked doch diese Folge, folgt uns auf Instagram.
Und kauft den Tischkalender mit meinen Sinnsprüchen unter der Nummer 0209.
Ja, also dazu machen wir eine Umfrage. Wenn ihr den haben möchtet, dann bringen wir den in Druck. Das versprechen wir euch. Aber ganz davon abgesehen, würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung dalasst, uns vielleicht weiterempfehlt und uns auf TikTok und Instagram folgt, weil das hilft uns wirklich sehr.
Ja, und wenn wir gleich von Jennys neuem Reichtum nicht erstickt sind, dann
hören wir uns in der nächsten Folge.